Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wir haben heute die 12. Folge zu unserer Tour de France 2019. Und das bedeutet definitiv wieder auf der anderen Seite des Mikrofonkabels, Kopfhörerkabels, der Thomas in München. Guten Abend nach München.
Hallo, schönen guten Abend.
Und besonders begrüßen möchten wir an dieser Stelle alle Hörer, die live dabei sind. Ne, wir streamen heute mal wieder, dachten wir uns, weil wir auch etwas Besonderes machen. Deswegen wird es vielleicht auch eine leicht andere Folge als normal. Liegt in der Natur der Sache, dass wir das Finale der Tour de France heute ein bisschen begleiten werden. Ich weiß gar nicht, über welches Signal schaust du? Also über den Rechner oder den Livestream oder Fernsehen? Also so mit Kabel aus der Wand oder im Stream oder wo schaust du?
Momentan gucke ich es im Fernsehen, also ja,
der Fernseher steht direkt neben mir. Ja, da gibt es dann auch schon mal immer die komischen Sachen, ne? Also dass Leute irgendwie zu Hause sitzen und alle schreien Tor und man selber kriegt noch nichts mit, weil man irgendwie auf einem anderen Kanal ist oder sonst was. Was passiert denn gerade bei dir? Bei mir ist 91,3, gerade ist die so eingeblendet worden und ein paar Lottofahrer fahren relativ unambitioniert bergab, gucken in die Kamera.
Ja, bei mir sind es jetzt gerade 90,9 Kilometer noch bis ins Ziel.
Ach, dann bist du also mir 100 Meter voraus. Naja, Glückwunsch, dann weißt du schon, wer gewonnen hat, während ich noch in die Röhre gucke.
Naja. Vielleicht kommt das Kabelsignal schneller an als das Satellitensignal.
Ja, das kann gut sein. Ich war ja mal im Deutschlandfunk bei so einer Führung und da war es in der Tat so, dass einer von den Audiomenschen dort gefragt hat, dass dieses Zeitsignal, also das Signal, was dann anzeigt, wie viel Uhr es ist, meinte, der stimmt nicht überein mit seiner Funkuhr, Atomfunkuhr oder weiß der Geier was. Und dann hat uns der, ich glaube, technische Leiter oder vom Deutschlandfunk erklärt, dass das wirklich sein kann, dass die, wenn die bei sich irgendwie so und so viel Uhr haben, rechnen die noch den Weg des Signals von hier unten zum Satelliten und dem durchschnittlichen Empfangsgerät wieder dazu. Irgendwie so eine ganz komische, krude Geschichte. Naja, also das Ende vom Lied ist, du bist mit mir voraus.
Schön. Ja, gut. Ist aber also bei uns, also auf der Arbeit auch ganz lustig, weil ja überall Fernseher laufen gleichzeitig und du siehst ja schon von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz Unterschiede.
Echt? Ist das so? Ach, krass. Ja. Naja. Also, naja, ja. Also du weißt jetzt einfach mehr
also
als ich.
Also genau gleichzeitig ist es eigentlich, glaube ich, ganz selten.
Ja, aber das war ja jetzt hier schon ein eklatanter Unterschied. Also das ist ja dann schon eine...
Klar, aber ich glaube, wenn du jetzt das Live-Feed via Internet guckst, hast du nochmal eine halbe Minute Verzögerung wahrscheinlich.
Ja, ja, das stimmt wohl. Also wenn man, oder auch wenn man im Fernsehen so Tattoo-TV oder irgendwie so ein Kram benutzt. Naja, also bei dir ist aber jetzt immer noch rechts oben auch Cancellara, ne?
Cancellara?
Nicht? Nee. Fabian Cancellara ist bei mir rechts oben eingeblendet. Was für ein Sender bist du denn, wenn ich mal fragen darf?
Bei One.
Ach so, ich bin bei Eurosport. Das mag ja auch der Grund sein. Also Entschuldigung.
Kann auch sein.
Bitte, wenn wir heute ein bisschen abschweifen und so, wir haben auch viel Zeit zu füllen, haben wir gerade eben festgestellt. Ich guck mal, oh Mann, gehe ich jetzt mal zu One. Da, kein Wunder, dass da Cancellara nicht ist. Ah ja, Vollbild und ich bin jetzt bei 90,0.
Naja. Ja, bin ich auch.
Ah gut, dann haben wir jetzt wenigstens das gleiche Bild. So ist auch direkt viel schärfer, merke ich. Naja, also wir lassen jetzt erstmal ganz entspannt die letzten beiden Etappen. Wir hatten ja zuletzt aufgezeichnet am Donnerstagabend, war dann der Freitag und der Samstag, die wir Revue passieren müssen. Also quasi die, ja man dachte vorher entscheidenden Etappen der Tour de France. Lassen wir Revue passieren. Dann vielleicht noch so ein bisschen Gesamteinschätzung, also was haben wir so insgesamt von der Tour gehalten? Was waren vielleicht so unsere Höhepunkte? Warum macht Mitchells ein Scott-Fahrer gerade Theater vorm Feld? Alles so Sachen, die man nicht versteht. Ich glaube, da gab es eine Bergwertung, die er sich noch geholt hat, ausgerissen. Naja, solche Dinge werden wir besprechen und deswegen wird es heute vielleicht auch dadurch, dass wir noch 89,7 Kilometer zu füllen haben, etwas weitschweifiger werden, als es sonst so ist, aber Mai, wir könnten ja sonst auch vorspulen, ne? Aber wenn ihr euch für die Tour interessiert, wird das, glaube ich, eine ganz interessante Sendung.
Ja, also, und wenn ihr Fragen habt, dann immer gern her damit, weil wir haben ja genügend Zeit, die zu beantworten.
Ja, genau, stimmt. Wir haben ja den Chat offen und wenn euch während der Sendung irgendwie was kommt oder also eine Idee kommt, was ihr uns fragen möchtet oder so, oder was wir davon halten, könnt ihr das diesmal gerne bis, ja, circa, was habe ich eben gehört, 21.10 Uhr, 21.20 Uhr, je nachdem.
21.19 Uhr ist die angepeilte Zielankunft.
Ja, also werde ich auch richtig böse, wenn es jetzt 21.17 Uhr wird oder so etwas.
Es hängt davon ab, wie viel die Fahrer jetzt noch bummeln wollen.
Und wie der Wind steht. Aber es ist ziemlich windig, wie man sieht, ne? Von der Seitenkante.
Ja, also ich sehe da gerade so ein australisches Wohnmobil irgendwie mit so ganz vielen Australienflaggen und da, ja gut. Wird aber mit Sicherheit keiner auf die Idee kommen, da jetzt noch eine Windkante aufzumachen.
Ah, wer weiß, wenn er noch ein ambitionierter ist. Im Moment gondeln sie mit 35 km/h, also da könnte jetzt, ich sag mal, du könntest da auch noch mithalten jetzt im Moment gerade zumindest.
Ja, selbst du.
Das war aber nicht nett. Naja, ihr seht, wir sind ausgelassen, weil irgendwie ist das ja für uns auch jetzt so, also wie viele Sendungen haben wir aufgezeichnet? Ich glaube, die 6. ist das jetzt. Das ist ja auch für uns ein Aufnahmemarathon gewesen. Nichtsdestotrotz, ich fand es gut am Anfang, es ist sogar die 7. Am Anfang haben wir auch ein bisschen schwer in den Rhythmus reingekommen, weil wenig Zeit bei beide, ne? Also und dann einmal ist ja auch der Chris mit eingesprungen und so, ne? Aber dann zum Ende hin, wie bei den Favoriten, haben wir dann eiskalt zugeschlagen und den Takt erhöht und dann noch siegreich hervorgegangen. Also, Lirum Larum Löffelstiel, kommen wir zurück zur Donnerstagsetappe. Freitagsetappe, das war Freitag. Ja, Freitag, ich gucke mir nochmal, ich mache mir hier nochmal mein Tourheft auf, ne, mein Dingensbums hier und dort war mir angesagt, 19. Etappe, Freitag von Saint-Jean-de-Maurienne nach Tignes. Übers Dach der Tour war geplant und es kam dann ja doch ganz anders irgendwie.
Ja, zu Beginn hat man noch gedacht, okay, das wird eine super Etappe, weil Attacken en masse gestartet wurden und das sehr lange gedauert hat, auch bis die Ausreißergruppe dann stand. Das war ja auch eine sehr, sehr hochkarätig besetzte Ausreißergruppe. Unter anderem mit Leuten wie Caruso oder einem Vincenzo Nibali oder einem Rigoberto Urán, Alejandro Valverde, die sich da abgesetzt hatten.
Was wir, die zwei Namen, zwei Letztgenannten hatten wir auch angekündigt, ne? Haben uns gesagt, ach, das könnte man sich gut vorstellen, dass die rausgehen. Und da lagen wir, beziehungsweise in dem Fall, glaube ich, du, gar nicht so verkehrt, in dem Sinne, dass das einfach mal so stimmte. Sind rausgegangen. Und dann, also eine der schönsten Szenen, wie ich fand, ich glaube, Urán und Nibali wären in diesem Leben nicht mehr die allergrößten Freunde, kann das sein?
Ja, das lag, glaube ich, ganz einfach daran, dass der eine besser informiert war als der andere.
Ja, ich glaube, Urán wusste noch nicht, dass da irgendwie noch was am Ende des Tages auf sie zukommen wird.
Während also wahrscheinlich der auch, willst du mich auf den Arm nehmen.
Ja, war jedenfalls für mich eine der schönen, also was heißt der schönsten Szenen, aber Urán so komplett außer sich irgendwie, als wenn ihn irgendwas gestochen hätte.
Und wäre aber vielleicht mal eine taktische Maßnahme bei einem Rennen, einem Konkurrenten zu sagen, du, das Rennen ist neutralisiert. Gucken, wer drauf reinfällt.
Ja, keine Ahnung, also sag es besser nicht Toni Martin, wenn er einen falschen Tag erwischt, dann räumt er dich direkt ab. Weil er denkt, kann mir ja nichts passieren, ist er neutralisiert. Ne?
Bei Rigoberto Urán gibt es ja eine Vorgeschichte.
Okay.
Also, der hat ja mal den Giro d'Italia 2014 verloren, wenn du dich daran erinnerst, auf dieser Etappe ins Martelltal übers Stift Sayoch, als Quintana in der Abfahrt weggefahren ist im Schnee und da war ein Heiden durcheinander, gab mal eine rote Flagge und dann lief das Rennen doch weiter und dann hieß es unterbrochen und ja, der Einzige, der voll weitergefahren ist, ist Quintana gewesen mit der Movistar-Mannschaft und Urán hat dadurch den Giro im Prinzip verloren.
Ja, wahrscheinlich dachte er sich lasse ich mir die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Aber nichtsdestotrotz, also Ausreißergruppen und hinten tat sich jetzt erstmal nicht so viel, ne? Also es war so ein Ausscheidungsfahren mehr oder minder.
Nein, das war eine Allianz von De König Quickstep, Ineos und so ein bisschen Bora Hansgrohe, die diese Gruppe kontrolliert haben und der nie mehr als 3 Minuten gegeben haben, weil da waren ja ganz gefährliche Leute im Gesamtklassement mit Urán und Valverde dabei.
Ja, also man hat nichts gesagt. Dann ging es, das spielte sich sozusagen, wie soll man sagen, auf dem ersten Teilstück dann ab und irgendwann aber mal kam dann doch die Attacke, die dann jetzt vom Ende her bewertet, ja dann doch der entscheidende Punkt war dieser Tour. Auch wenn sie in dem Moment auf mich gar nicht so schlimm, so hart wirkte.
Gut, es ging dann ja in Richtung Col d'Isoron immer stetig bergauf und unten rein in den Anstieg hat dann die Ineos-Mannschaft ihr Dispositiv aufgezogen, hat ernst gemacht, einen nach dem anderen hinten rausgefahren. Ja, die erste Attacke kam dann von Garen Thomas, aber das sah nicht sonderlich, nicht sehr spritzig aus. Weil
nicht sehr spritzig, das hätte ich gekonnt, um dich mal wieder zu zitieren.
Weil ja, das Loch hat Gregor Mühlberger noch zugefahren. Und ja, aber gut, war dann clever gemacht, weil Egan Bernal, der hat dann nochmal eins drüber aufgebuttert und ja, die Attacke saß dann.
Ja. Hättest du in dem Moment dachtest du, also als ich es gesehen habe, dachte ich mir schon, also ist jetzt schwer, das mit dem Wissen, was all dann noch passiert ist, zu beurteilen. Aber war für dich in dem Moment klar, dass das die Attacke ist, die die Tour entscheiden wird?
Im Prinzip, na, nicht unbedingt. Für mich war es eigentlich noch zu weit weg vom Ziel, als dass man hätte sagen können, okay, das war jetzt die Entscheidung. Aber ich hätte mir auch gut vorstellen können, wenn diese Abfahrt passierbar gewesen wäre, dass das Ganze noch enger wieder zusammengelaufen wäre oder gar hinten sogar die anderen Favoriten wieder zu Bernal aufgefahren wären, weil da gab es noch die Abfahrt und dann auch noch ein Stück, das nicht flach war, natürlich leicht abfallend, aber wo du alleine enorm viel Kräfte verpulvert hättest.
Mhm. Bernal war aber nicht alleine, er war ja zusammen mit Simon Yates.
Genau, der hat da splitterten Reste der Spitzengruppe nach und nach aufgefahren und Simon Yates war der Letzte, der noch mitfahren konnte und der war auch dann in der Abfahrt bei Bernal dabei. Und, ja gut, die beiden hätten mit Sicherheit zusammengearbeitet, ob schon ich glaube, dass da irgendwann der Punkt gekommen wäre, wenn Yates sich gesagt hätte, okay, wenn ich jetzt hier zu viel Kräfte investiere, hängt mich Bernal am Schlussanstieg sowieso ab, der soll mal ein bisschen mehr arbeiten.
Ich hätte aber gedacht, dass, also das war so in dem Moment, als die beide rübergefahren sind, dachte ich mir eigentlich, super Deal, super Team. Weil Simon Yates keine Ambition mehr in der Gesamtwertung, Bernal keine Ambition jetzt großartig den Etappensieg zu holen. Ich dachte mir, eine bessere Allianz kann es ja nicht geben. Keiner kann den anderen gefährden und man hätte, also ich an Bernal Stelle hätte gesagt, pass auf Simon, ich verspreche dir, wir fahren das zusammen, wir machen 50-50 Arbeit und dafür gewinnst du definitiv die Etappe.
Ja, aber das Problem war, Bernal, der kann da keine Gefangenen machen. Also der hätte am Schlussanstieg Vollgas fahren müssen, weil ihm ja die Verfolger dann wahrscheinlich auch dicht im Nacken gesessen hätten. Ah, okay. Also oben war es ja rund eine Minute und man konnte ja auch sehen, nach anfänglichen Versuchen haben dann auch die Verfolger, das waren Kreuzweig, Lauritz de Plus, Garen Thomas und Emanuel Buchmann, so ein bisschen rausgenommen, weil sie wahrscheinlich genau wussten, wenn wir jetzt zu stark nachfahren, dann fehlt uns die Kraft am Schlussanstieg und haben da wahrscheinlich noch was zurückgehalten.
Ja, okay, aber das Argument, er hätte so oder so Vollgas geben müssen, das stimmt schon. Nichtsdestotrotz, ich hätte wahrscheinlich an Bernal Stelle jetzt gesagt, pass auf, wenn du mithalten kannst mit mir, ist es dein Ding. Wenn du es am Ende natürlich nicht schaffst, dann ist dein Problem. Aber ich dachte in dem Moment zumindest, das ist jetzt nicht das, also Bernal kann zumindest glücklich sein, dass er so einen Simon jetzt noch dabei hat, ne, weil immer noch besser als alleine da unterwegs. Ja, und dann fuhr auf einmal Christian Prudhomme nach vorne und unterhielt sich lange mit Simon Yates und ich dachte so, hä, was ist denn jetzt da los? Also, weil was ich überhaupt nicht, also vielleicht, ich gestehe, ich habe die Etappe an einem Freitagabend hier geschaut, in der Aufzeichnung und habe dann auch so zwischendurch nochmal hier was gemacht und da was gemacht. Ich fand, man hat so ganz, ganz wenig mitbekommen über den, im Verlauf der Etappe darüber, dass da möglicherweise ein Problem auftaucht.
Ja, das war ja auch sehr kurzfristig, also das ist ja innerhalb von Minuten geschehen, dass da dieses Unwetter runterkam. Von daher hätte man ja auch die Fahrer und auch die Zuschauer an den Fernsehschirmen gar nicht früher darüber informieren können.
Okay, das habe ich nicht so mitgekriegt, ne? Weil ich war so, hä, was auf einmal? Und das, also das, okay,
die ist. Das war das erste Mal zu sehen, als der Helikopter dann da plötzlich diesen Schnee zeigte und dann dachte man, okay, ist jetzt wahrscheinlich, vielleicht noch ein bisschen weiter oben, irgendwo in Tignes, okay, da müssen jetzt dann wahrscheinlich die Räumfahrzeuge noch ein bisschen Arbeit leisten, bis dann die Bürger da wieder in 3000 Metern Höhe irgendwo langfahren können, aber dann hat man ja gesehen, dass es an diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der See, Lac de Genève oder irgendwie so, dass es halt an diesem See war, wo man halt wusste, dass die auch schon da vorbeifahren werden und wenn man dann eins und eins zusammengezählt hat, dann wusste man, okay, das ist jetzt auf der Strecke und Aber das Ausmaß dieser Verwüstung war einem in diesem Moment, ja, konnte einem ja noch gar nicht bewusst sein.
Ja, also ich dachte in dem Moment, also ich war erstens überrascht und sagte mir, warum geben die es jetzt Bescheid? Ne, das kann doch nicht sein, dass das jetzt innerhalb von so kurzer Zeit, aber scheint es dann wohl so gewesen sein. Und zum Zweiten, ja, ich fand, so manche Sachen hat man auch erst hinterher so richtig sehen können. Ne? Also es war ja zum einen dieses kurzfristige Unwetter im Sinne von Hagelschauer, zum anderen aber auch diese Schlammlawine, die da runtergegangen ist, wo ich hinterher auch noch, ich glaube bei Twitter oder irgendwo, so Kurzvideos gesehen habe. Da hat man echt so, mein lieber Scholli, also das da, man kann eigentlich nur Glück sein, dass das nicht irgendwie während der Etappe da passiert ist, ne?
Ja, es gibt bei Twitter so ein Video, wo ganz viele Reporter halt um diese runtergekommene Schlammlawine stehen und dann kommt von oben nochmal so Nachschub, in Anführungs- und Schlusszeichen, und panisch rennen dann alle weg und da versucht noch jemand so irgendwie dieses Auto da wegzufahren. Also das war schon, und dann schießt es halt also, ja, da voll auf die Straße.
Ja. Ja, zum Glück niemand was passiert. Aber stell dir mal vor, es wäre jetzt irgendwie zwischen, das wäre passiert, Bernal und Yates und durch. Ja, und dann kommt das Ding irgendwie so 30 Sekunden später, anderthalb Minuten bevor die Nahverfolger kommen. Das wäre mal echt eine vertrackte Situation geworden, sage ich mal vorsichtig.
Na klar, hättest du das Rennen ja auch dann abbrechen müssen. Ja. Aber was natürlich, ja, also mag man sich gar nicht ausmalen, wenn jetzt das irgendwo mitten im Rennen runtergekommen wäre, also wenn die halt da schon vielleicht Kilometer oder 200 Meter davor gewesen wären. Ich weiß nicht, ob die dann noch hätten anhalten können.
Ja, zum Glück ist das nicht passiert, sondern vernünftige Entscheidung von der Jury. Ich glaube, da hat auch hinterher keiner irgendwie ernsthaft dran gezweifelt, dass das Richtige war und das einzig Mögliche auch war, wie man da entscheiden konnte. Ja, es wurde dann die Zeit genommen, oben am Col de Iseran, wo da durchgefahren wurde. Und das führte dazu, dass Bernal, also erstmal, ne, nochmal Schlussklammer, Prudhomme war bei Simon Yates und Bernal und erklärte dem das. Und da habe ich mich hinterher gefragt, also was hat er denn da so lange erklärt? Weil das war ja eigentlich nicht jetzt so kompliziert, was man denen zu sagen hatte, ne? Aber Simon Yates wirkte irgendwie so, als wenn er das überhaupt nicht wahrhaben wollte und als wenn er das gar nicht glauben könnte. Und hatte noch ewig rumdiskutiert, ne? Ich dachte doch, wenn ich Christian Prudhomme wäre, hätte ich gesagt, Jungs, Abbruch, Wetter, Schluss aus, Feierabend, wir nehmen die Zeit oben, fertig.
Ja, klar.
Also, ne? Und das hast du es nicht ausempfunden, die haben bestimmt
anders. Ich glaube aber, das Rennen wäre natürlich noch ein anderes gewesen, hätte man sozusagen jetzt 20 Minuten, 30 Minuten vorher schon das gewusst mit diesem Unwetter und den Fahrern das bekannt gegeben, dann wäre dieses Rennen ja ganz anders ausgefahren worden. Ja. Hätte wahrscheinlich, denke ich, A, Bernal noch früher angegriffen und B, wäre der Abstand auch nicht so groß gewesen.
Oh, da möchte ich dir fast widersprechen. Du meinst Abstand Bernal auf Alaphilippe oder Bernal auf wen?
Auf die anderen Favoriten, auf Kreuzweig, also Alaphilippe wahrscheinlich noch größer, aber der Abstand zu der Gruppe mit Kreuzweig, Thomas und Buchmann.
Weiß ich nicht unbedingt. Ich glaube, wenn Bernal früher attackiert hätte und quasi früher am, ich kann es hier nicht aussprechen, am zeitgenommenen Berg dann sozusagen attackiert hätte, vielleicht wäre der Abstand dann auch ein bisschen größer geworden, weil er hätte dann früher all-in gehen können und seine Stärke noch eher ausspielen. Also das ist so eine These, da bin ich nicht unbedingt uneingeschränkt dabei. Weiß ich nicht. Aber ist auch müßig darüber zu spekulieren. Ist jetzt Alaphilippe an dem Tag... spielt es ihm eigentlich in die Karten oder eher nicht? Also im Nachhinein ist egal, aber ich dachte mir so, eigentlich einerseits hat er nicht so viel Zeit verloren, andererseits hat er die Möglichkeit, als guter Abfahrer runterzukommen, wurde ihm genommen, weil da hätte er ja vielleicht noch ordentlich wieder reinholen können.
Ja, ich denke schon, dass er vielleicht sogar in der Abfahrt nochmal zurückgekommen wäre, aber ja gut, es ist dann schwierig vorauszusehen, ob er jetzt dann im Schlussanstieg eventuell völlig eingebrochen wäre oder dass also dann bei den anderen hätte dranbleiben können.
Mhm. Ja, wir werden es nie erfahren. Aber
ja, aber apropos Unwetter, also an genau demselben Tag gab es beim Adriatica Ionica Race, also das ist so ein Rennen in Italien auf, glaube ich, Europe Tour Niveau, gab es einen Hagelsturm, habe ich jetzt gerade in den Chat jetzt auch nochmal den Link reingestellt, wer sich das mal angucken kann. Das war eigentlich fast noch schlimmer. Also da haben Fahrer sich irgendwo versucht, in Büschen zu verstecken, sind in die Teamautos geflüchtet, weil da Golfbälle runterkamen.
Ja, ich sehe es gerade.
Das war halt auch in den Alpen, aber ich glaube, es war in Richtung Drei Zinnen von Lavaredo.
Okay. Ja, das sieht nicht nach Spaß aus. Ich bin auch die Woche irgendwann im Auto vorbeigekommen, wo wirklich so die Einschläge von so einem Hagelschauer noch ersichtlich waren. Ja.
Nee, hier in München war das vor, glaube ich, gut 6 Wochen auch. Im Juni irgendwann gab es hier so ein richtig heftiges Unwetter, aber auch sehr lokal. Und da waren, ja, bin ich so durch eine Straße auch gegangen, da waren alle Windschutzscheiben kaputt.
Boah, mein lieber Scholli. Ja, man soll die Natur nicht so ärgern. Die schlägt nämlich zurück. Ja, um da auf das zur Etappe zurückzukommen, es war dann am Ende so, dass die Zeit genommen wurde, oben quasi an der letzten Bergwertung. Und ja, aufgrund dieser Wertung dann gesagt wurde, alles klar, neuer Träger des gelben Trikots ist in diesem Fall dann Egan Bernal.
Er hatte 13 Sekunden dann auf Simon Yates, 40 auf waren Bagui, 58 dann auf die Gruppe um Kreuzweig, Thomas und Buchmann. Aber es ist halt recht lustig, wenn man sich das so anguckt, dieses Ergebnis bei Pro Cycling Stats, dann sieht das so aus, als hätte niemand dieses Rennen beendet, weil überall DF steht.
Ach so, ja, stimmt. DF, eigentlich heißt es auch Dit-Finish, oder? DNFD?
Ja, aber das kennt. Ich denke, da im ersten Moment haben die den N vergessen und das heißt Do Not Finish oder Did Not Finish.
Entschuldigung, ich muss gerade einen Schluck trinken. Ja, stimmt. Was dann aber auch dazu passt, dass ja kein Tagessieg gewertet wurde. Ne?
Also es genau, gab ja. Also im Ziel. Bernal hat jetzt noch keine Tour de France-Etappe gewonnen, soweit ich das weiß.
Nee, und im Ziel wurde dann auch nur die Trikots vergeben, wo Bernal da wirklich... Also hinterher im Interview und so, da hat man sich schon gemerkt, wie im positiven Sinne nahe ihm das geht. Ne? Also so,
da, aber vor allem, die mussten den ja erstmal dahin kriegen, weil die Siegerehrung war dann ja auch in Tignes und die Fahrer mussten alle in die Autos steigen, aber die Straße war ja immer noch nicht geräumt. Und mein Held des Tages übrigens war dieser Radladerfahrer, der unermüdlich versucht hat, da diesen Schnee und diesen Schlamm von der Straße zu schieben, und der hatte wahrscheinlich die 20 Minuten Fame in seinem Leben, wo ihm Millionen bei der Arbeit zugucken, was er sonst nie wieder haben wird.
Ja, ich glaube, er hieß Sisyphos mit Vornamen. Der hatte wirklich Spaß. Aber also ich fand, also Bernal war schon irgendwie, ich fand das sehr, wie soll man sagen, rührend, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber was da war. Sind wir, ich bin jetzt gerade zeitlich so ein bisschen rausgeflogen. War das nicht Freitag? War doch auch Pinot-Tag, oder?
Ja, genau.
Das haben wir noch gar nicht aufgegriffen.
Am Anfang der Etappe, dass einer, ja, der Mitfavoriten, wenn nicht gar der Favorit auf den Toursieg aufgeben musste, Thibaut Pinot, der schon auf der Etappe nach Gap sich, glaube ich, irgendwie das Bein am Lenker angeschlagen hatte.
Mhm. Und also dann, er hat einen Sturz verhindern wollen, hat ausgeklickt und hat dann quasi artistisch sich gerettet und hat dabei mit dem Bein irgendwie auf den Lenker geschlagen und dabei wiederum sich irgendein Muskel verletzt. So zumindest das, was ich gehört habe darüber.
Ja, aber recht untypisch. So Muskelverletzungen passieren ja eher bei Lauf- oder Kontaktsportarten, hat man im Radsport jetzt eher selten. Mhm. Aber es war offenbar so gravierend, dass man das auch mit Physiotherapie und sonstigen nicht mehr in den Griff bekommen hat. Und er hat es dann nochmal versucht. Aber es war schon komisch, das Bild, als der dann plötzlich beim Arzt war. Und da dachte man erst, vielleicht hat er einen Insektenstich oder sowas, weil er da ein bisschen rumgedoktert hat und hat ihm noch so einen Verband bekommen. Aber hat den dann auch gleich wieder abgemacht. Und ja.
Das finde ich auch sehr irritierend. Also dieser Stretchverband, der da angelegt wurde, der aber auch direkt wieder entfernt wurde. Also
ja, aber man konnte schon ahnen, was passieren würde, weil es hat keiner seiner Teamkollegen gewartet. Und die wussten wahrscheinlich schon vor der Etappe, dass das probieren wird. Aber ja, dass wahrscheinlich außer Rang und Traktanten fallen wird oder die Etappe gar nicht beenden wird. Mhm. Aber man stellte sich vor, die Etappe, was auch laut Reglement möglich gewesen wäre, wäre komplett annulliert worden. Mhm. Dann wäre Thibaut Pinot wieder im Rennen gewesen.
Ach so, stimmt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das kommt mir, bringst mich jetzt auf die Idee. Ja, stell mal vor, der hätte wahrscheinlich im Hotel hat er gesessen oder im Auto und hätte dann die Nachricht.
Hat geheult wie ein Schlosshund und ja. Dann plötzlich heißt es, du bist doch wieder dabei. Ja.
Ey, zieh die Sachen aus, muss die Waschmaschine, muss man doch am Start.
Hätten wahrscheinlich auch nichts gebracht.
Nee, aber das, ich glaube, er wäre auch nicht mehr gestartet, oder? Ich glaube, so will man dann auch nicht zurückkommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also,
ich hätte es durchaus probiert.
Ja, aber stell dir mal vor, der hätte so, was das für eine Geschichte geworden wäre, er hätte dann gegebenenfalls am nächsten Tag noch attackiert und wäre irgendwie um irgendwas mitgefahren.
Dann hätte man gesagt, alles Taktik.
Ja, er hat den Petrus bestochen. Ja, aber ich fand das auch, also es war wirklich, also ich weiß nicht, es gibt bestimmt für Fans von anderen Sportarten, von Fußball, Tennis oder Eisstockschießen, auch Bilder, die einen so emotional ergreifen können, aber also ich war noch kurz, also als der Kollege dann auch noch, ein Mannschaftskollege hat ja dann angehalten, um ihm zu helfen, dann große Verabschiedung und das ging ja man schon. Also wer davon nicht ergriffen ist, der hat kein Herz mehr. Meine steile These. Pinot raus und Etappe hast du gerade eben schon mal zusammengefasst, wie es in der Tageswertung aussah. Und in der Gesamtwertung war das natürlich dann der Fall, dass Bernal einfach und Alaphilippe haben die Plätze getauscht. Ja, also Bernal übernimmt das gelbe Trikot. 45 Sekunden vor Alaphilippe, Gerard Thomas lag noch 1:11 hinter Bernal. Kreuzweig, Buchmann, Pinot war rausgeflogen, so also Buchmann einen Platz nach vorne, Landa einen Platz nach vorne, Uran zwei Plätze nach vorne. Der hatte sich ja wieder hochgearbeitet und Quintana, Valverde und Port vollenden die Top 10. Gut, das war die Etappe
Die anderen Wertungen natürlich das grüne Trikot ist so geblieben, wie es ist. Nachwuchswertung hat Bernal seinen Vorsprung ausgebaut, aber das Bergtrikot an dem Tag, da hat Romain Bardet ganz, ganz viel Glück gehabt, dass diese Gruppe nicht weiter weggelassen wurde, weil er hatte, glaube ich, auch eine Panne oder ein Defekt oder jedenfalls ein Problem in der Anfangsphase, konnte deshalb nicht in der Fluchtgruppe mitfahren. Und da waren halt die beiden Bahrain-Merida-Fahrer dabei, nämlich Caruso und Nibali. Und Nibali, der hat alles getan, um Caruso zu ermöglichen, oben die Bergpunkte abzugreifen. Und hätte man der Gruppe jetzt noch 2 Minuten mehr gegeben, dann wären die oben über den Berg gekommen und dann hätte sich wahrscheinlich entweder Caruso oder Nibali entweder das Bergtrikot übernommen oder sich so in Stellung gebracht, dass es am nächsten Tag hätten übernehmen können. Also, ja, ganz viel Glück für Romain Bardet.
Ja, der hat es da übernommen und das war dann die Etappe vom letzten Freitag. Und dann dachte man zu dem Zeitpunkt, naja gut, also ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es, das bedeutet dann auch sofort, dass es am Samstag auch eine Veränderung gibt, aber die Samstagsetappe war dann schlicht und einfach auch von diesem Unwetter betroffen. Man musste auch dort umdisponieren, umbauen und ja, aus der eigentlich dann, ich glaube, knapp 120, 130 Kilometer lange Etappe wurde dann noch etwa 60 Kilometer.
Ja, konkret sind da der Comet de Rosignan, dieser Anstieg der ersten Kategorie, und die Côte de Longefort, also ein Zweitkategorieberg, rausgefallen. Comet de Rosignan hieß es, da soll es auch einen Erdrutsch gegeben haben und auch diese Straße war nicht passierbar und somit musste man direkt quasi über diese, Autobahn von Albertville aus nach Val Thorens fahren, diesem über 30 Kilometer langen Schlussanstieg.
War für mich ehrlich gesagt, also ich auch am Samstag wiederholte sich Duplizität der Ereignisse meinen Freitag. Ich war arbeiten und hatte deswegen keine Möglichkeit, das live zu gucken. Habe es mir aufgenommen und am Abend in voller Länge mir angeschaut. War schon schade, oder? Also ich hätte jetzt gerne
dann. Ja, zumal, also es sah zwischenzeitlich so aus, als würden sie gar nicht fahren.
Ja, genau, das hast du mir zwischendurch mal mitgeteilt, ne? Ich glaube, ich hatte dich gefragt, so, wann starten die denn jetzt? Hä? Wie, was, wo? Und dann du schon so, vielleicht gar nicht. Und ich so, ja, super.
Das war also, wie soll man dem sagen? Da kommen Hunde und Katzen runter. Also, das hat geschüttet wie aus Eimern und auch offenbar gehagelt, aber gegen Nachmittag ist es dann glücklicherweise wieder etwas aufgezogen.
Ja, und so wurde es dann ein im Prinzip eine Art sehr, sehr langes Einzel-Bergzeitfahren im Massenstart, könnte man es fast sagen.
Ja, ein Bergzeitfahren mit Massenstart.
Ja. Und also ich habe hinterher dir eine Nachricht geschrieben, so nach dem Motto, war jetzt doch nicht so das Gelbe vom Ei. Irgendwie hatte mir mehr erhofft von der Etappe. Also nochmal irgendwie, da zumindest einer was versucht, ne? Ob Emanuel Buchmann noch versucht, in die Top 3 zu fahren. Klar, Simon Yates hat ja am, Gerald Thomas hat ja schon am Tag vorher angekündigt zu sagen, ich stelle mich komplett in den Dienst von Bernal. Wichtig ist, dass wir das gelbe Trikot holen und also wir als Mannschaft das gelbe Trikot holen und nicht das, oh, jetzt gerade ein schönes Bild, glaube ich, ne? Da sind die ganzen Kolumbianer vorne, also Quintana, Uran und Bernal, wo man ja auch so ein bisschen sieht.
Und Sergio Luis Henao,
also genau. Es
gibt ja nur 4 Kolumbianer bei dieser Tour, aber sie haben das Rennen ja geprägt.
Ja. Definitiv. Und ja, also auch irgendwie schön, dass ne, dieses, dass die da so zusammen. Naja, kommen wir zurück zum zur Vergangenheit und verabschieden uns von der gerade passierenden Realität. Ja, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass zumindest ein bisschen animierter ist, dass irgendjemand versucht, nochmal was rauszuholen, Platz zu verbessern. Ich meine, Buchmann, warum, vielleicht hat er nicht die Beine dazu, er ist noch jung und so weiter und so fort, aber warum nicht da das Podium attackieren? Was hast du zu verlieren? Also du hast Top 10 eingepeilt, bis auf Platz 4. Wenn du jetzt alles versuchst, um aufs Podium zu kommen und landest dann am 6. Platz, so what?
Also Top 5 hätte er eigentlich nicht mehr verlieren können, aber
ja
das hat sich einfach nicht die Möglichkeit ergeben, beziehungsweise das Tempo war einfach so hoch, glaube ich, dass da auch niemand mehr attackieren konnte aus dieser Gruppe aus. Also es wäre schwierig möglich gewesen. Und der Rest der Leute, der war im Prinzip zufrieden mit dem Zeitpunkt, als Alaphilippe zusammengebrochen ist.
Ja.
Weil Alaphilippe ist an dem Tag ja, also der hat viel Zeit verloren. Und war ja noch Zweiter vor der Etappe, aber diesem Problem haben sich dann Ineos und Jumbo Visma relativ schnell in diesem Schlussanstieg entledigt und ja, hat 2:07 verloren und ist dann am Ende von Platz 2 in der Gesamtwertung noch rausgefallen. Nee, warte, ich bin bei der ganz falschen Etappe, Entschuldigung.
Ich kann es dir sagen, er war dann ist runtergefallen.
Genau,
auf Platz 6.
3:17 verloren am Ende in Val Thorens. Und wie du schon richtig gesagt hast, Platz 5 hinter Thomas, Kreuzweig und Buchmann zurückgefallen. Und mit der Situation waren ja im Prinzip alle glücklich, realistisch gesehen. Kreuzweig, der hätte nicht mehr gewinnen können und Thomas, der hatte dann auch nicht die Ambitionen, seinen eigenen Mannschaftskollegen anzugreifen. Der Einzige, der vielleicht noch was hätte machen können, wäre Emanuel Buchmann, wie du schon gesagt hast, gewesen. Aber ja, er hatte einfach nicht die Beine. Also da hat er auch gesagt, er hat sich nicht super gut gefühlt an dem Tag. Am Ende hat er 2 Sekunden auf Kreuzweig rausgeholt. Ja, aber ich denke, diese Zeit, die ihm da fürs Podium fehlt, geht auf Kosten des Mannschaftszeitfahrens.
Ja, es war nur für mich jetzt in dem Moment, ne, du kennst das ja, ne, man denkt sich, alles klar, heute letzte Etappe, dann erst der Bumper, okay, ist doch deutlich kürzer als geplant, ne, was natürlich die Anzahl der Möglichkeiten einschränkt, weil vielleicht wäre es da mit dem einen Berg mehr, da hätte es doch noch irgendwie eine Möglichkeit gegeben, für wen auch immer, ne, aber so fand ich.
Die Etappe war einfach nicht lang genug und nicht schwierig genug. Also diese 50 Kilometer beziehungsweise dieser Schlussanstieg hat nicht ausgereicht, um da ordentlich auszusieben.
Ja, und du hast es auch, du hast es wirklich in einem Satz noch ganz klar sehr gut auf den Punkt gebracht, ne? Es sind alle zufrieden. Und die nicht.
Ja, bis auf vielleicht die Movistar-Mannschaft, die
ja,
letzte 6, 8 und 9 hatten und wo gefühlt dann jeder mal attackiert hat, sogar Marc Soler dann für sich irgendwie da auf eigene Kappe noch gefahren ist, was ich gar nicht verstanden habe.
Ja, aber ich meinte mit, sind alle zufrieden, sozusagen die Top 5, ne? Oder von den Vorderen, diejenigen, die vielleicht noch eine realistische Chance auf eine Verbesserung gehabt hätten, die waren einfach zu zufrieden, beziehungsweise im Fall Buchmann fehlt es ihnen einfach an den Möglichkeiten.
Ja, aber vor allem, man hat ja am Ende gesehen, es war um den Etappensieg noch sehr knapp und am Ende werden dann Valverde und Landa Zweiter und Dritter und wären die vielleicht ein bisschen früher losgefahren, beziehungsweise wären die sich einig gewesen, für einen Leader an dem Tag zu fahren, hätte das vielleicht immerhin noch einen Etappensieg geben können.
Ja, wobei Nibali als auch, ich sag mal, noch nicht übertrieben viel. Also klar, ne, mit seiner Verletzung im Vorfeld und dass er überhaupt da so mit dabei ist, finde ich schon aller Ehren wert.
Ja, also das war ja eine der stärksten Leistungen, die ich in den letzten Jahren bei der Tour de France gesehen habe. Wenn man das mal sich die nackten Zahlen anguckt, der ist 2 Stunden gefahren mit rund 5,75 Watt pro Kilogramm und 1542 Höhenmetern pro Stunde. Das ist gewaltig. Also das ist in der dritten Woche sonst kaum einer in der Lage noch zu fahren. Und man hat auch gesehen, der wurde eigentlich von Tag zu Tag besser, wie das eigentlich immer so. Es gibt so ein paar Fahrer, die werden eigentlich in der dritten Woche von Tag zu Tag besser. Das ist ein Landa, das ist ein Nibali beispielsweise. Ja, und gibt es vielleicht noch ein, zwei andere. Aber da merkst du halt einfach, am Ende geht es nur noch um die Leute, die am besten diese Müdigkeit verkraften können und am wenigsten müde sind am Ende so einer dritten Woche. Und das sind halt auch die Klassementsfahrer am Ende.
Und die am besten regenerieren können. Nibali, ich glaube, sein Trainer hat heute auch die ganzen Werte veröffentlicht, ne?
Genau, der hat sein Powerfile da öffentlich gemacht, was eigentlich auch eine gute Sache ist.
Ja, total. Also hat mich jetzt irgendwie überhaupt nicht überrascht. Also Nibali, um mal grundsätzlich nochmal auf ihn zu kommen. Nibali ist ja jetzt auch so ein Charakter, der bei mir immer so zweischneidig. Ich möchte ihn gerne mögen. Aber ich kann einfach nicht diese Nummer, als er sich am Auto festgehalten hat, vergessen. Ne, das war so dumm. Also ansonsten, ne, er ist ein Fahrer mit Herz und wie er sich gestern auch gefreut hat, also das hat man ihm die Erleichterung ja für mich abgenommen. Ne? Also dass es zumindest ihm jetzt gut tut, dass er die Tour zumindest mit einem für ihn persönlichen Ende abschließen kann. Aber er ist ja auch nicht, also ich glaube nicht, dass irgendeiner realistisch gedacht hat, dass er weiter vorne enden kann, oder?
Also es war ja von Anfang an auch ausgegeben von ihm selbst, dass er nicht auf die Gesamtwertung schielt, beziehungsweise guckt vielleicht, wie es geht, aber eher auf Etappen und eventuell auf das Bergtrikot geht. Und ist einfach ein Fahrer, der so 2 Grand Tours am Stück nicht verkraftet. Aber das war jetzt, persönlicher Abschluss mit dieser Tour de France. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut und zum anderen ich hätte nicht gedacht, dass das am Ende durchbringt, weil das waren, glaube ich, noch 30, 20 Sekunden auf dem letzten Kilometer und zum Schluss wurde es nochmal richtig steil. Aber Merder hat einfach unheimlich stark dagegen gehalten. Und wenn man jetzt mal so guckt, das war jetzt sein 6. Etappensieg bei der Tour. 7 beim Giro, 2 bei der Vuelta, dazu 11-mal auf einem Grand Tour Podium, eigentlich alles gewonnen. Also ja, neben Froome wahrscheinlich der beste Grand Tour Fahrer seiner Generation.
Oh, lass das nicht den Chris hören. Der wird Valverde auch noch zum Grand Tour Fahrer machen.
Gut, Valverde ist ja eher in Richtung Allrounder, also der ist ja bei den Eintagesrennen noch viel breiter aufgestellt.
Der ist einfach beides, ja. Der ist, wie heißt es in dem einen Film? Wir können Country und Western, ne? Also der kann alles. Nun ja, Nibali, also ne, in dem Moment, ich habe immer das Gefühl, immer wenn er was macht, was mir gefallen hat, dann vergesse ich wieder das, wo er mich schon genervt hat und freue mich dann wahnsinnig für ihn. Und das war gestern dann auch so ein Fall.
Ja, aber es war eigentlich so, ich habe es nicht verstanden von der Teamleitung, den in diesem Jahr zur Tour zu schicken, weil es wäre eigentlich besser gewesen, hätte er sich auf die Vuelta vielleicht nochmal fokussiert. Und dann danach die Herbstklassiker, die da noch kommen, weil Vuelta-Kurs liegt ihm meiner Meinung nach viel besser in diesem Jahr. Aber es war scheinbar eine Abordnung der Teamleitung, dass er da jetzt fahren musste. Gut, nächstes Jahr, das ist ein offenes Geheimnis, wird er bei Trek Segafredo oder Segafredo Trek dann fahren. Und kann mir gut vorstellen, dass er dann beim nächsten Jahr das Programm hat Giro. Und dann ist ja der Kalender im nächsten Jahr ganz anders aufgestellt aufgrund der Olympischen Spiele, die, glaube ich, schon am Ende der Tour oder sogar noch in der dritten Woche der Tour beginnen. Und das ist so die beiden großen Ziele, die er jetzt noch anpeilt. Olympia 2020 mit der Vorgeschichte von Rio, das will er unbedingt gewinnen. Und auch die Weltmeisterschaften im nächsten Jahr in der Schweiz sind, was ähnlich, ja, ich will nicht sagen so schwierig wie in Innsbruck, aber richtig harter Parcours. Das sind so die beiden Sachen, die er jetzt noch erreichen will in seiner Karriere.
Das heißt, du gehst davon aus, dass er im nächsten Jahr, weil, also der Trek Segafredo ist ja italienisch-amerikanisch, bei den Amis zählt ja eigentlich primär nur die Tour. Glaubst du, dann kann er sich das Recht rausnehmen, einfach bei der Tour nach der zweiten Woche auszusteigen?
Ja, Trek wird da eine kleinere Rolle spielen in dem ganzen. Segafredo wird der große Sponsor sein und da zählt ja vor allem Italien, sage ich jetzt mal.
Ja, du hast vollkommen recht.
Es ist ein italienisches Unternehmen und die werden stolz wie Oscar sein, wenn sie am Ende den einen beim Giro auf dem Podium haben oder gar den Sieger stellen. Und zum anderen könnte er da ja noch eine andere Rolle einnehmen. So ein bisschen, denke ich, wird er auch den Lehrmeister dann für Ciccone machen, der langfristig, denke ich, in der Mannschaft der Fahrer sein wird, den man für die großen Landesrundfahrten aufbaut. Hm.
Nee, also das war jetzt, das war nicht darüber gelacht, sondern ich fand einfach den Gedanken sehr schön. Ja, Nibali, um die Klammer zuzumachen, Nibali hat dann gewonnen am gestrigen Tage. Bernal hat natürlich das gelbe Trikot verteidigt, wenig überraschend. Also, dass er gestern das nochmal abgibt, das hat hat, glaube ich, keiner mehr mit gerechnet. Da hätte schon irgendwas sehr, sehr Schlimmes passieren müssen. Sonst hätten die den wahrscheinlich mit zwei Mann auch noch ins Ziel geschoben vom Team Ineos und Alaphilippe runtergestürzt. Ansonsten gibt es in der Etappe gestern eigentlich erstaunlich wenig zu sagen.
Hm? Ja, einen, den ich nochmal hervorheben möchte, ist Lennart Kemner, der gestern 13. geworden ist. Nur eine Minute 30 auf den Rückstand auf den Sieger. Was der in der dritten Woche gezeigt hat, boah, das war...
So, jetzt bist du kurz weg. Jetzt bist du wieder da.
Ja, also Lennart Kemner in der dritten Woche war eine der Entdeckungen der Tour de France. Mhm. Super Etappen über den Galibier, als er da in der Ausreißergruppe war. Dann die Etappe am Iseron, wo auch lange Zeit mitgefahren ist und gestern lange Zeit in der Favoritengruppe dabei. Mit 22 Jahren ein Top-Ergebnis als 13. abgeliefert.
Mhm. Ja, also 22 ist das neue 35. Also Bernal 22, Kemner 22. Kann ich nur unterstreichen, was du da sagst. Ne? Ich würde auch Lennart Kemner und Buchmann so als die, für mich so ein bisschen die Gewinner mit der Tour betrachten. Also aus deutscher Sicht auf jeden Fall. Aber vielleicht kommen wir da noch so ein bisschen bei so einem grundsätzlichen Fazit. Dann da dran. Überraschungen oder ne, was sagen? Gestern, ja?
Gestern einer, der auch wieder Glück gehabt hat, beziehungsweise enorm von dieser Verkürzung der Etappe profitiert hat, war Romain Bardet, der das Bergtrikot am Ende mit nach Hause nimmt, eigentlich ohne für mich richtig in Erscheinung getreten zu sein.
Ja, das stimmt. Also ich für mich wäre ganz klar, dass dass Tim Wellens es eigentlich verdient hätte, der es lange auf seinen Schultern getragen hat.
Und er hat auch drum gekämpft.
Ja, genau. Ne, also das
bisschen schade. Hätte Bernal die Etappe gewonnen, hätte er es gewonnen und wäre der erste Fahrer gewesen, der gelbes Trikot, Bergtrikot und Nachwuchstrikot mitnimmt.
Ja, überhaupt. Und er ist überhaupt, glaube ich, auch erst der dritte nicht-europäische Fahrer, der gewonnen hat. Ne? Also Cadel Evans, wie heißt der Ami nochmal? Le Mans und Bernal jetzt, ne? War mir vorher auch noch nicht so klar, habe ich heute irgendwo gelesen.
Ja, und gleichzeitig ist es auch die zweite Grand Tour in Folge, die von einem Südamerikaner gewonnen wird.
Mhm. Ah, ja, stimmt. Ja. Das wiederum hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm.
So, und die beiden werden im nächsten Jahr Teamkollegen sein.
Ja, genau. Ne? Sag mal schnell den Namen. Wechselt
Carapaz.
Genau, kommt zu Ineos. Auch Teamwechsel, ne? Jetzt hört man schon über Speizen ist die Pfaffen von den Dächern. Pfeifen ist die Spatzen von den Dächern. Quintana wird Movistar verlassen. Insgesamt auch nicht so die Um jetzt vielleicht direkt zum Fazit zu kommen, ne? Also vielleicht noch kurz per grünes Trikot hat natürlich Sagan behalten, gestern gar keine Frage.
Und die Movistars haben die Teamwertung souverän gewonnen.
Ja, dann ist die Welt in Ordnung in Spanien. Wenn man die Teamwertung hat, dann ist alles gut. Ja, und so stieg man dann heute in die letzte Etappe ein, die wir dann vielleicht gleich so ein bisschen begleiten werden, weil die läuft ja noch. Es sind in der Tat im Moment noch 64,2 Kilometer. Eine Menge Holz. Kommen wir vielleicht so ein ganz kleines bisschen so zu einzelnen Fazits, so insgesamt und im Speziellen zu den Trikots. Machen wir da gerade weiter, wo wir angefangen haben. Tim Wellens hätte eigentlich das Bergtrikot verdient, meiner Meinung nach. Er hat am meisten dafür gekämpft, er hat viel dafür getan. Bardet nimmt es irgendwie sang- und klanglos nimmt das einfach so irgendwie mit, habe ich das Gefühl.
Ja gut, der war halt in dieser Etappe über Issoire und Galibier in der Fluchtgruppe. Am Issoire ist er Zweiter geworden, glaube ich, hinter Caruso. Und auch auf dem Galibier war er nicht als Erster oben, sondern auch als Zweiter hinter Quintana. Und den hat diese Regelung, dass an den All-Kategorie-Bergen gedoppelt wird, also es da 40 Punkte gibt, sehr bevorteilt. Und er hatte auch nochmal Glück, dass Thibaut Pinot ausgestiegen ist, weil der zur Zeit seines Ausscheidens da weit vorne mit war. Und wenn der durchgefahren wäre, hätte der das meiner Meinung nach auch gewonnen. Mhm. Es ist natürlich für Bardet ein schönes Trostpflaster nach dieser verkorksten Tour, aber hat er auch gesagt, er möchte jetzt gerne einiges Neues ausprobieren.
Ja, denke ich, muss auch. Also so wird er nicht mehr zum Toursieger, habe ich so das Gefühl. Und ich glaube auch nicht, dass er mit diesem Bergtrikot, das kann eigentlich nur so ein kleines Trostpflästerchen sein, weil, wie gesagt, so richtig mit Ruhm, Ehre und Chingrasabum war das jetzt nicht. Ganz im Gegenteil dazu natürlich Peter Sagan, der aber auch, wie ich finde, dieses Jahr er wirkte nicht so dominant, ne? Also er hat nicht so im Vergleich zu anderen Jahren so viel. Hat er überhaupt eine Etappe gewonnen? Nee, ne?
Also er hat eine Etappe gewonnen. Er hatte die Heimetappe von Hansgrohe in Colmar gewonnen.
Ah ja, okay. Stimmt. Eine Etappe gewonnen, aber ansonsten ist er mehr durch Fanaktionen aufgefallen als durch alles andere. Also der obligate Wheelie immer, ob mit Zeitfahrrad oder mit normalem Rad, gibt hier Autogramme am Berg. Ja, also das
ist eigentlich noch beeindruckender, wie wir sagen, in diesem Jahr das grüne Trikot gewonnen hat, weil er war in einer anderen Rolle, vor allem in den großen Bergetappen hat man ihn zum Schluss auf diesen beiden Alpenetappen gesehen, wie er immer wieder auch Flaschen geholt hat, dem Team geholfen hat und sich da auch nicht zu schade war, für Emanuel Buchmann die Kastanien aus dem Feuer zu holen.
Und da muss ich sagen, ich habe auch heute schon mehrfach so die Stimmen gehört oder die Fragen gehört, ist es eigentlich in der Zukunft, sprich im kommenden Jahr, vielleicht auch in 2 Jahren, für das Team Bora Hansgrohe clever, überhaupt mit der Taktik von diesem Jahr ins Rennen zu gehen? Sprich, man setzt einerseits auf den Träger des grünen Trikots und stellt dafür auch die nötigen Kräfte ab, die nötig sind. Und andererseits braucht Buchmann eigentlich noch mehr Helfer im Gebirge, noch mehr starke Leute am Berg, um ihn zu unterstützen, um gegebenenfalls mal auf Platz 2, 3 oder wollen wir gar nicht davon sprechen, noch weiter vorne zu landen. Und ich finde, das, was du gerade beschrieben hast, spricht eigentlich dagegen, dass es nötig ist. Weil Peter Sagan ist jetzt nicht nur ein Fahrer, der da in die Punkte fährt, der sich was abholt und der Massen an Helfer dafür braucht. Weil eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, so viel, ne, also ein Burkhardt war ab und zu mal dann dabei. Aber es gibt jetzt Fahrer, die haben längere und größere Züge und haben weniger geleistet. Ich finde diese Diskussion eigentlich gar nicht so, die drängt sich gar nicht so auf, finde ich.
Na, Peter Sagan muss im Prinzip einen Helfer mitgeben und der Rest der Mannschaft kannst du fürs Gesamtklassement abstellen.
Ja.
Von daher glaube ich auch eher, dass es jetzt nicht daran lag, dass Buchmann so wenig Hilfe hatte, an der Tatsache, dass Peter Sagan mit in der Mannschaft war, sondern vielmehr, dass gewisse Leute ausgefallen sind und beziehungsweise auch da am Berg noch Potenzial da ist. Beispielsweise Patrick Konrad hatte, glaube ich, in der dritten Woche auch gesundheitliche Probleme, konnte dadurch nicht so stark helfen. Dafür ist Gregor Mühlbreger da in die Bresche gesprungen auf den letzten beiden schweren Etappen. Und der Ausfall von Maximilian Schachmann, der meiner Meinung nach nicht in Hochform war, hat sicherlich auch noch sein Übriges dazu getan, dass Buchmann da recht schnell an den Anstiegen alleine da stand.
Ja, aber das hat, wie gesagt, also vollkommen korrekt und das, wie du es auch genau sagst, ne, so viel hat ein Sagan da gar nicht an Kapazität gebraucht, um dieses grüne Trikot zu holen. Und dementsprechend finde ich diese Diskussion eigentlich unnötig. Also ich habe gestern auch irgendwo ein Video gesehen, weiß ich, ob du das auch gesehen hast, das lief bei Eurosport, glaube ich, wo Peter Sagan abends mit, ich glaube, Burkhardt und Buchmann über das Zeitlimit diskutiert hat. Hast du das auch gesehen irgendwo durch Zufall?
Ich habe das Video gesehen, wo Peter Sagan Emanuel Buchmann sagt, er soll 20
genau, das meine ich.
Losfahren und dann weiß er in ungefähr, wie das für Peter Sagan ist, den Berg hochzufahren.
Ja, aber weißt du, was ich damit gewünscht hätte? Peter Sagan sagt, er wiegt 80 Kilo, Emanuel Buchmann sagt, er wiegt 60 Kilo, ne? Dann hätte Emanuel Buchmann einfach ganz knallhart kontern können, wieso? 25% Zeitlimit, du wiegst 25% mehr, passt doch. Aber diese Rechnung war Emanuel Buchmann, ich meine, muss man auch erstmal Peter Sagan an den Kopf werfen, ne? Also, der das wahrscheinlich verkraftet hätte und sich kaputt gelacht hätte, aber mir ging diese Rechnung sofort auf, aber ich finde einfach, dass ein Peter Sagan einfach auch für eine Stimmung in einem Team, so wie es zumindest nach außen hin wirkt, einfach ein Muss ist, ihn mitzunehmen. Und ein Peter Sagan zu sagen, bei Team Bora Hansgrohe, pass auf, du fährst nicht mit zur Tour, dann wird er wahrscheinlich schneller seinen Koffer gepackt haben als sonst was. Also ich finde diese Diskussion nicht, also unnötig.
Was natürlich brenzlig wird oder eine knifflige Situation für die Mannschaft im nächsten Jahr, wird, denke ich, das Jahr sein, wo Pascal Ackermann zur Tour will. Und Peter Sagan und Pascal Ackermann in einer Mannschaft, da ja, habe ich doch so meine Zweifel, dass das mit diesen beiden Supersprintern funktioniert. Und noch Emanuel Buchmann.
Ja, da bin ich bei dir. Und da glaube ich auch, also das kann im Prinzip vom Team Bora Hansgrohe nur in eine Richtung dann entschieden werden. Also da es kann, glaube ich, nicht, also ich so gern man Herrn Ackermann mag, aber ich glaube, da kann man sich nicht, muss man sich nicht der Illusion hingeben, dass du gegen einen siebenfach grüne Trikotträger, der auch für die Stimmung im Team gut ist, der alle so ein bisschen mitreißt, da kannst du halt nicht gegen anstinken, also was soll man sagen? Alles andere ist unrealistisch da, also das muss einem Ackermann ja auch klar sein, finde ich. Also alles andere.
Aber auf der anderen Seite muss man ja mal auch mal gucken, wen haben die so im Kader, Bora Hansgrohe. Also ich denke, man, es wird darauf hinauslaufen, dass man Ackermann und das probiert mit Ackermann und Sagermann und
Sagermann.
Und dann den vielleicht noch so Markus Burkhardt oder Daniel Oss mitgibt. Und dann den Rest des Teams für Emanuel Buchmann, weil wenn du dir den Kader von Bora Hansgrohe anguckst, die haben ja jetzt auch nicht so super viele überragende Bergfahrer. Die haben einen Patrick Konrad, die haben einen Maximilian Schachmann, einen Felix Großschartner und ja, da hört es dann auch mit den richtig guten Bergfahrern auch irgendwo auf. Also Gregor Mühlberger entwickelt sich jetzt zwar da irgendwie in die Richtung, aber ja, das ist dann auch schon im Prinzip alles, was du einem Emanuel Buchmann noch zur Seite stellen kannst im Hochgebirge. Klar, Rafael Majka ist auch noch da, aber ich glaube eher, dass der weiterhin dann versuchen wird, bei Giro und Vuelta seine Lücke zu suchen.
Weißt du, wie lange Sagermann noch seinen Vertrag hat? Ich glaube länger, oder?
Peter Sagan, der hat einen recht langfristigen Vertrag. Also der ist bis 2021 bei Bora unter Vertrag. Mhm. Also einschließlich.
Sonst wäre ja wahrscheinlich auch mal noch die Option, was weiß ich, denke jetzt schon an amerikanische Verhältnisse, ne? So der Tausch oder sonst was. Weil wenn man jetzt an das Problem stößt, Ackermann, Sagermann und Buchmann.
Zumal Pascal Ackermann auch einer ist, der das grüne Trikot theoretisch gewinnen könnte. Wenn du schon die Punktewertung beim Giro gewinnst, dann hast du auch die Fähigkeiten bei der Tour im Kampf um Grün vorne mitzumischen.
Ja, aber dass man vielleicht ein anderes Team findet, was, also Sagan wird ja von jedem Team, dass es sich zumindest leisten kann im Sinne von Gehaltsvorstellung, wird ja mit Sicherheit jedes Team gerne nehmen, dass man ihn vielleicht irgendwo gegen einen guten Bergfahrer tauscht. Ich weiß gar nicht, ob sowas geht.
Die werden ihn ja nicht frei, also ich kann mir nicht nicht vorstellen, dass Bruder Hans Grohe Peter Sagan freiwillig abgibt.
Ja, ist jetzt auch nur so wirklich ins Blaue hereingedacht, ne? Aber
zur Not findet man eine andere Lösung. Und Peter Sagan kann ich mir gut vorstellen, da er jetzt den Rekord hat, möchte vielleicht auch gerne mal den Giro d'Italia bestreiten.
Ja, das kann gut sein. Also das wäre natürlich auch ein feines Ding, dass man sagt, okay.
Er ist da, glaube ich, sogar noch nie gefahren. Also wenn ich jetzt mich nicht irre, also er hat noch zumindest keinen Etappensieg beim Giro. Mhm. Hat zwar 4 Etappen schon bei der Vuelta gewonnen, aber noch nichts beim Giro. Und das ist das, was an seinem Palmarès noch fehlt.
Ja, dann haben wir die Lösung fürs nächste Jahr, ne? Also Bora Hansgrohe, wir haben euch jetzt das hier so ins Unreine gesprochen. Ne? Schreibt nochmal mit und dann macht ihr das im kommenden Jahr so. Und dann hat sich das auch geklärt. Und dann braucht ihr jetzt nur noch 1, 2 gute Helfer für den Buchmann, für den Berg. Und dann sieht das ja schon ein bisschen
besser aus. Da müssen die gar keinen mehr holen. Die haben eigentlich ein starkes Team beisammen mit Bergfahrern. Nur die müssen halt dementsprechend in Form sein und zum anderen auch bereit sein, sich da in den Dienst des Kapitäns zu stellen und vielleicht auf ihre eigenen Ambitionen bei dem anderen ein oder anderen Rennen zu verzichten.
Ja, das ist ja dein Job. Also das ist klar, dass sie es müssen. Also
nö, nicht zwingend.
Ja, doch, sehe ich so. Also da ist man seinem Arbeitgeber schon verpflichtet. Jetzt gerade sehen wir hier, fahren die wirklich durch, das ist aber doch das erste Mal, oder?
Ja, die kommen dann bald auf die Champs-Élysées und jetzt fahren sie da durch den Innenhof und
den Innenhof vom Louvre ist das, oder?
Ja. Genau. Und fahren sie doch, glaube ich, gleich noch durch dieses andere Gebäude durch.
Aber das ist noch nie gewesen, oder?
Ich glaube schon.
Echt? Banause ich.
Jetzt fahren sie da an der Pyramide vorbei.
Ja, genau.
Springbrunnen und
Du beschreibst das wie so eine Tourifahrt. Schön. Aber es sind schöne Bilder. Also ich habe das aber auch ehrlich gesagt noch nie abends gesehen. Also ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern, dass ich es gesehen habe. Vielleicht müssen wir öfter mal so Etappen live mitmachen, damit ich auch mir mal die Muße nehme, mir das Ganze anzuschauen.
Ja, aber jetzt kommt dann, glaube ich, da gleich Place de Concorde, Rue de Rivoli und dann sind sie da auf den Champs-Élysées, auf diesen Zielrunden.
Meine Frau war ja schon mal da bei der Zielankunft, aber ich habe das noch nie geschafft. Auch noch so ein
Jetzt
Ding.
Jetzt sieht man übrigens Bauarbeiter in einem Fahrstuhl.
Was? Bauarbeiter in einem Fahrstuhl?
Ja, da war gerade ein Bauarbeiter in einem Fahrstuhl.
Ach, muss der sonntagsabends um die Uhrzeit noch ran, sowas. wo waren wir? Wir haben kurz die Taktik des Teams Bora Hansgrohe fürs kommende Jahr festgelegt. Lass uns mal ein bisschen so über die Favoriten sprechen. Ich guck mal, hatten wir nicht in der ersten Folge zur Tour auch angegeben, wer für wen ist? Sieger der Herzen und potenzieller Sieger. Weißt du es noch oder sonst gucke ich schnell nach?
Ja, ich glaube, ich habe auf Bernal getippt. Der gewinnt am Ende auch die Tour und unser Gewinner der Herzen war, glaube ich, Mikel Ander.
Aber beider Herzen? Also haben unsere Herzen da in einem Takt geschlagen?
Ich glaube, ich hatte Richie Porte gesagt, aber der hat letzten Endes enttäuscht bei dieser Tour de France, obwohl er mal heile durchgekommen ist.
Ja, auch komisch irgendwie, ne? Also
vor allem auf dieser Etappe nach Val Thorens hat er noch seinen 10. Platz dann verloren an Warren Barguil und hatte da scheinbar einen ganz schlechten Tag.
Also du hast realistischer Sieger Bernal, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und so ein bisschen Daumen drücken wolltest du Pinot. Das
ja, genau. Also, aber der ist dann auch leider ausgeschieden.
Ja, aber lag's mit beiden ganz, ganz gut. Ich habe gedacht, Thomas lässt sich das nicht nehmen. Lag ich falsch. Bernal war stärker und hat so ein bisschen die Daumen gedrückt. Uran hat jetzt nicht so wirklich gereicht für einen Sieg, aber zumindest auch vorne mit rumgefahren. Insofern auch nicht ganz viele. Ganz falsch. Grünes Trikot, hatten wir beide gesagt, Sagan, braucht man jetzt nicht lange drüber nachdenken. Und Bergtrikot, ganz interessant, dass du da Nibali mit vorne gesehen hast. Oder wir haben, glaube ich, da haben wir nicht jeder, sondern wir haben Nibali, Rada, Zakarin, mehrere Tim Wellens hatten wir beide nicht auf dem Schirm. Bardet auch nicht, weil der für andere Ambitionen wahrscheinlich, wir uns gedacht haben, die er haben würde. Und Tim Wellens, Bernal, Bardet, die drei ersten dann in dieser Wertung hatten wir nicht auf dem Schirm. Aber da haben wir auch schon gesagt, da gibt es viele Kandidaten für, die es werden können. Vielleicht auch, wenn man jetzt so das Peloton an uns vorbeiziehen sieht, So ein bisschen, was können wir noch so ganze Gesamtfazit, so einzelne Teams vielleicht. Team Lotto hat sich fantastisch präsentiert, finde ich, ne, mit Tim Wellens lange Zeit ums Bergtrikot mitgefahren. Caleb Ewan, die Sprints.
Ja, 3 Etappensiege durch Thomas Terent und 2 von Caleb Ewan, ist der einzige der großen, aber ist ein kleiner Sprinter, die 2 Etappen für sich beanspruchen konnte. Ja. Und das wird sich vielleicht gleich noch ändern im heutigen Massensprint, aber ja, das ist ein Riesenerfolg für ihn.
Ja, und für das gesamte Team auch, also die Darstellung, was sie hinbekommen haben.
Und auch für seinen Anfahrer, für Roger Kluge, weil der ist zwar in den Bergetappen immer einer der ersten gewesen, der abgehängt wurde, aber Wahn ist natürlich maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass Caleb Ewan diese beiden Etappen gewonnen hat. Aber heute, glaube ich, auf den Champs-Élysées, dieser Sprint dürfte Caleb Ewan nicht so sehr liegen.
Wer gewinnt denn heute, wenn wir jetzt da schon mal an dem Punkt sind und wo wir gerade 53 Kilometer noch zu fahren, fahren jetzt, glaube ich, das erste Mal um den Arc de Triomphe drumherum. Übrigens gar kein 8 Problem.
8 Runden noch.
8 Runden noch, ach du Schande. Übrigens gar kein Problem, Thomas, mit dem Husten. Ich habe jetzt gelernt, wie man das einfach und schnell schneidet. Gar kein Ding. Wer gewinnt denn heute, glaubst du? Ich finde es heute sehr, sehr, sehr schwer. Da.
Ich tippe mal auf den Vorjahressieger Alexander Christoph. Das ist einer, der sprintet auf der letzten Etappe so noch wie auf der ersten. Also er verliert wenig an Endgeschwindigkeit durch die Berge und ein schwerer Sprinter, der sehr gut auf diesem Kopfsteinpflaster zurechtkommt. Also so ein Sprinter wie Caleb Ewan, wie ich es gerade gesagt habe, der mit seinem Hinterrad eher abhebt, hat da, finde ich, wenig Chancen. Und auch so ein Sprinter wie Elia Viviani, der so ein bisschen wie so, im Bienenstil sprintet, das ist da auch nicht so zu
verfolgen. So tänzerisch.
Ja.
Okay. Wenn du Christoph sagst, ich bleib dabei oder würde mich immer noch sehr, 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 sehr freuen, obwohl ich irgendwie mir der Glaube daran fehlt, dass es André Greipel machen könnte, dem ja eigentlich auch so ein Sprint, auch wie du es beschreibst, ein schwerer Sprinter, dem nicht das Rad hochgeht. Aber irgendwie scheint es mir so zu sein, dass er nicht in der Form ist, um so ein Ding, so einen prestigeträchtigen Sprint auch abzuschießen. Ich finde es unfassbar schwer. Ich würde mich auch freuen, wenn es mal wieder so eine Geschichte da gibt, wie damals wie Kurov, ne? Dass so eine, aus so einer kleinen, oder ein Einzelner oder aus einer kleinen Gruppe heraus etwas passiert. So Nils Pollitt, das könnte auch was für ihn sein, finde ich.
Genau, im Stile eines Finisseurs da auf den letzten Kilometern rausknallen und dann dem Feld zu widerstehen. Das wäre mal wieder was auf den Champs-Élysées. Das hat ja, glaube ich, letztmals Vinokurov geschafft und, glaube ich, früher mal, wie hieß er, Eddie Seigneur in den 90er Jahren.
Okay. Noch nie gehört den Namen. Aber Nils Pollitt.
Ja, wir sehen ja jetzt auch gerade, die ersten beiden versuchen sich da aus dem Staub zu machen, Omar Freile und Tom Scully.
Ja, wobei das wird jetzt wahrscheinlich 50 Kilometer vom Ziel noch ein bisschen zu viel sein. Dafür ist das ja auch, muss man sagen, der Parcours ist nicht unbedingt dafür gemacht, ne? Also es ist ja nicht so, dass was irgendwie wendig ist oder dass man ja sich leichter davon stehen kann. Man liegt, sitzt, fährt immer auf dem Präsentierteller vor dem Feld und
kann sich halt schwierig verstecken.
Ne? Ja, genau, ne? Es ist immer noch einfacher, wenn man irgendwie 3-94 Grad Kurven hat. Wo man dann einfach mal noch mit einem schnellen Antritt nochmal vielleicht was Distanz vergehen. So wird man immer, die Fahrer sind immer wie so ein Knochen an der Leine vor dem Hund. Ne? Und,
na, da greift er auch, glaube ich, schon gerade Nils Pollitt an.
Also vom Fahrstil her würde ich es auch sagen, ja, dass es Nils Pollitt ist.
Großer Katjuscha-Fahrer.
Ja, das ist dann sehr wahrscheinlich der frisch gewordene Papa Nils. Gute Tour gefahren. Also jetzt nicht unbedingt irgendwie groß, also keine Etappe gewonnen oder groß Punkte geholt, aber immer wieder auffällig, immer wieder dabei, wenn irgendwo was abging. Und das ist ja für den Sponsor auch wichtig, ne? Das und vor allen Dingen auch für ihn wichtig mit Katjuscha, wo es jetzt da so langsam aber sicher den Bach runtergeht, dass er möglicherweise sich für ein neues Team qualifiziert und für sich selber wirbt.
Ja, ich denke aber, bei ihm geht es da eher darum, vielleicht noch das ein oder andere Eurochen drauf zu handeln bei seinem neuen Vertrag mit einer guten Fahrweise, weil ein neues Team wird er auf jeden Fall finden, sollte die Mannschaft Katjuscha Alpecin nicht fortbestehen.
Ja, ja, also dass der ein Team findet, mache ich mir auch keine Sorgen. Und das mit dem ein oder anderen Euro ist auch richtig. Aber es wäre natürlich jetzt nochmal, also mit so einer guten Tour de France oder mit einer guten Präsentation seinerseits, gehst du vielleicht auch anders in den Vertrag rein, im Sinne von, kann mehr fordern, nicht nur Geld, sondern auch ja, Forderungen stellen im Sinne, was man fahren möchte. Ne? Man geht ja auch mit der Vorstellung in so eine Verhandlung rein, was lasse ich mir vielleicht festschreiben, was ich fahren darf oder so. Und je größer, wie soll man sagen, also je mehr man ans Fund mit in die Runde werfen kann, umso besser für einen selber.
Und ja, definitiv. Aber ja, da gibt es ja auch dann einige Mannschaften in der World Tour, die jetzt für die Klassiker noch nicht so super bestückt sind, wo er dann vielleicht eigene Ambitionen auch anmelden könnte.
Was schätzt du, also was wäre ein Team, was ihm gut tun würde? Oder was passen würde?
Was ihm gut tun würde? Mhm. Also ein Team, wo er auf jeden Fall bei den die Kapitänsrolle hätte bei den Klassikern, wäre die Mannschaft Ineos.
Das ist, finde ich, jetzt wirklich, wirklich lustig, weil das war auch genau die, an die ich gedacht habe. Also ich dachte auch gerade Ineos, aber andererseits, ja, wenn ich, also das Team hat ja nicht unbedingt viele Sympathien, ne? Aber das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die...
Ja, und da wird er auch wahrscheinlich dann fürstlich bezahlt.
Ja, und er hat mit Knees dann noch einen zweiten Deutschen dabei, der so als, ich will nicht sagen Vaterfigur, aber als so ne, Kapitän de Route bei solchen Veranstaltungen auch mit Sicherheit gut ist, der vielleicht dann auch ihm vorher schon mal so ein bisschen was über das Team und was da los ist sagen kann. Also wäre für mich gar nicht so unlogisch, wenn es...
Hätte dann ja natürlich auch mit einem Dylan van Baarle, Ian Stannard, einen Gianni Moscon, Luke Rowe auch ja, durchaus Leute zur Seite, die ihm da sehr weit helfen könnten bei Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix.
Ja, also warum nicht? Also klingt für mich durchaus plausibel, die ganze Geschichte. Mhm. Wo waren wir?
Meine persönliche Einschätzung ist aber eher, dass es mit der Mannschaft irgendwie noch weitergehen wird, weil der Herr Makarov weiter an seinem Projekt da festhalten wird, was nur doof ist für die Fahrer momentan, dass sie nicht Bescheid wissen, ob sie sich ein neues Team suchen können oder ob sie beim Team bleiben.
Ja, das ist immer dieses, egal wo es ist, in welchem Bereich, ne? In diesem Luftding ist immer scheiße. Vielleicht direkt mal weiter zum Team Katusha, wenn wir schon mal da sind. Für die jetzt nicht so das, was man sich vorgestellt hat bei der Tour, wenn man mal ehrlich ist. Und wundert mich auch ein bisschen, ne? Weil ich dachte dann, im Sinne von, wie ich gerade eben meinte, ne? Dass manche Fahrer da ja dann durchaus sich präsentieren möchten, dass da mehr bei rumkommt. Aber ein Sakharin war jetzt nicht in der Tour, ist nicht die Tour seines Lebens gefahren. Pollet, gut, der war öfter mal mit dabei, wenn es sein musste. Aber ansonsten hat sich da nicht so viel getan.
War auch der einzige Fahrer im Prinzip, der Akzente setzen konnte. Ilan und Sakharin hat es auf der Etappe nach Val Thorens auch nochmal probiert, aber unterm Strich muss man sagen, dass der wahrscheinlich auch nur die Tour gefahren ist, um sich A, nochmal ins Schaufenster zu fahren und B, weil er es wahrscheinlich musste, aber er wird ja mit einem möglichen Wechsel zu CCC-Mannschaft in Verbindung gebracht und ich glaube, der weiß schon, wo er im nächsten Jahr fährt.
Okay. Sollen wir mal so weiter ein paar Teams durchgehen? Also wenn wir hier gerade vorne Oscar Frehle sehen, Team Education First. Hat mir am Anfang der Tour eigentlich ganz gut gefallen, ohne jetzt so genau benennen zu können, was. Mit Uran, auch jetzt ein Fahrer, der mal abgesehen von seinem Auftritt vorgestern, durchaus mit ein bisschen mehr Glück hätte auch weiter vorne landen können.
Ja, was heißt ein bisschen mehr Glück? Das ist schon im Rahmen seiner Möglichkeiten gefahren. Und ich glaube, dass dieser Schlüsselbeinbruch, den er sich bei Paris-Nizza zugezogen hat auf der Windkante, doch schlimmer war, als man im ersten Moment dachte und ihn vielleicht auch noch bei der Tour so ein bisschen beeinträchtigt hat. Aber ja, ansonsten, ja, die Mannschaft hat eine ordentliche Tour de France gefahren, ist mir jetzt nicht herausragend aufgefallen, aber ja, können im Prinzip, glaube ich, mit dem, was sie gemacht haben, ganz zufrieden sein.
Und sie haben ja auch mehr ich will nicht sagen ganzheitlichen Ansatz, aber sie haben ja so das Team, was ich mit verschiedenen Facetten dann präsentieren möchte und auch, wie schon mal gesagt, ne, bei Langstreckenveranstaltungen mit dabei sind und Gravel-Veranstaltungen und weiß der Geier noch was alles. Also dementsprechend sich als Team da gut präsentiert haben und ich glaube, die können wirklich zufrieden sein. Wen hatten wir noch? Team Sunweb haben wir, glaube ich, das herausragendste mit Lennart Kemner schon angesprochen. Ansonsten Michael Matthews nicht so wirklich aus dem Quark gekommen, muss man sagen. Also da ist nicht so...
Ja, man hat zwischendrin auch die Sprinttaktik umgestellt von Matthews auf Chase Bohl, der jetzt aber nicht mehr dabei ist. Also da hatte Matthews für den die Sprints angefahren. Michael Matthews mit Sicherheit auch noch ein Kandidat für die Champs-Élysées heute.
Oh ja, stimmt.
Aber ich denke nicht, dass es da reichen wird, um die gewünschte Etappe für das Team zu holen. Wilco Keldermann zwischenzeitlich auch ausgestiegen. Der Mann, den man für die Gesamtwertung vielleicht noch in Betracht gezogen hätte. Ja, und eigentlich der überragende Mann in dem Team gewesen, Lennart Kemner, oder die Entdeckung dieser Mannschaft, auf der sie in Zukunft sehr viel setzen können.
Ja, das denke ich auch. Im Grunde genommen, die sind auch gar nicht mehr mit so viel Fahrern. Wie viel sind denn noch? Ich bin hier in der Mannschaftswertung. Da ist Team. Ja, sie kommen nur noch mit Nicholas Roach, Michael Matthews, Nikias Arndt, Chad Hager und Lennart Kemner. Also auch nur noch die fünf letzten Krieger kommen da rein. Ja, wie du sagst, Lennart Kemner wahrscheinlich die Entdeckung. Ansonsten sind da Sachen vielleicht nicht so rund gelaufen, wie man sich das vorstellt. Ich hätte auch nicht, also irgendwie, wie wäre es gewesen, wenn Dumoulin fit gewesen wäre oder gesund gewesen wäre? Ich glaube nicht, dass, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass irgendwie in der Truppe es gesteckt hätte, ins gelbe Trikot zu fahren. Andererseits, wenn man einmal drin ist, dann ist das ja, entwickelt es ja auch eine eigene Dynamik.
Na, hat man bei der König Quickstep gesehen.
Ja, das stimmt. Da war es ja auch so. Die König Quickstep, genau, dann bleiben wir doch mal bei denen, wenn wir jetzt da gerade mal sind. Ich glaube, eines der wenigen Teams, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die komplett noch eingehen, also in Paris, ist ja auch nicht unbedingt die Regel. Und ja, also Enric Mas, muss man sagen, für die Gesamtwertung hat sich dann relativ schnell erledigt, hat sich dann auch in den Helferdienst gestellt, was dann auch das Ergebnis ein bisschen relativiert von der Stunde Rückstand. Viviani, der Sprinter,
hat eine Etappe gewonnen, ja.
Ja, einmal gewonnen, einmal Dritter, Zweiter, nochmal Dritter, Zweiter. Ein bisschen Pech, aber ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass er wahrscheinlich auch ein bisschen mehr arbeiten musste als sonst üblich.
Ja, und auch ein bisschen Unbeholfenheit. Bei dem einen Sprinter haben wir es neulich angesprochen. Die Sekunde, die er da gezögert hat, hat Caleb Ewan zum Sieg verholfen. Und ja, das war in ein, zwei Sprints, die mit etwas Glück für ihn hätten dann auch noch besser ausgehen können.
Aber ansonsten können die, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden sein mit dieser Tour
de France. Ja, die hatten gefühlt die Tour de France, das gelbe Trikot mit Alaphilippe, haben mit dem gleich zwei Etappen, das Zeitfahren und diese Etappe nach Epernay, über diese hügelige Etappe gewonnen. Und ja, das hätte wahrscheinlich niemand vor dem Start der Tour de France gedacht, dass Alaphilippe dann am Ende so lange da noch vorne das gelbe Trikot hat und am Ende in der Gesamtabrechnung Fünfter sogar werden kann.
Ja. Ja, also wie oft habe ich ihn schon abgeschrieben gehabt?
Ja, aber wir haben es ja immer gesagt, auch zwischendurch, der wird am Ende noch aus den Schuhen gefahren und du siehst dann halt auch wirklich am Ende dieser drei Wochen auf dieser vorletzten Etappe, dass der Tank bei ihm komplett leer war.
Ja. Und ich muss auch sagen, das ist auch etwas, was mir gefällt, klingt blöd, aber das zeigt wieder, dass vielleicht doch nicht da am Ruhetag irgendetwas nachgelegt wurde, was man früher hätte vielleicht nachgelegt, um dann nochmal den Tank zu füllen. Ne? Also das, ich finde es beruhigend, dass es so ist, dass auch Fahrer wie jetzt vielleicht ein Richie Porte oder dass nicht jeder von denen da vorne diese überragenden Leistungen bringen kann. Und dann der ein oder andere auch mal wegfliegt. Ne? Ganz kurzer Einschub vielleicht an der Stelle. Hast du schon die Dokumentation Icarus gesehen?
Nein.
Kann ich dir nur ans Herz legen, also oder auch Hörern, habe ich mir heute angeschaut. Ich weiß gar nicht, ob die Oscar-prämiert ist, ich bin nicht ganz sicher. Im Grunde genommen ist es eine Dokumentation zum Thema Doping auch. Kann und muss man, glaube ich, zweigeteilt sehen. Oder das sind im Prinzip zwei Dokus in einem. Und zwar, ich weiß nicht, Französisch, ne? Du kennst mich ja. En Route, also dieses mehrtägige Etappenrennen für Amateure. Ich glaube, eine Woche lang im Prinzip wie eine kleine Tour de France in Hart in Frankreich. Und ein Ami, der sich da sehr dezidiert darauf vorbereitet hat, fährt die mit und wird, ich weiß nicht, irgendwas so 14., 15. oder so. Und sagt immer, also vor mir sind so 1, 2, 3. Ne, da hat man das Gefühl, ne, die sind halt ein bisschen besser, aber davor sind dann auch nochmal 10, die einfach in einer anderen, komplett anderen Liga spielen. und sich dann für das dann darauf folgende Jahr einfach mal mit Doping präpariert. Also der wirklich, das ist so einmal, das fängt glaube ich an 2014 oder so, also wirklich einmal so EPO und die komplette Breitseite sich gibt, unter quasi ärztlicher Betreuung, ne? Und das also jetzt auch, ich weiß nicht, er dürfte eigentlich bei dem Rennen nicht starten, also wie er das jetzt, ne, hinterher da verkauft hat, weiß ich nicht. Das ist so der erste Teil der ganzen Doku, wo es dann auch so ist, dass er dann beim zweiten Mal, also er hat insgesamt beim medizinischen Test seine Leistung um rund 25%, glaube ich, verbessert. Also von 250 Watt bei einer Ausdauerleistung auf 350 Watt, was eigentlich ein bisschen mehr wäre, aber naja, also ich glaube 25%, die Zahl fällt mal zwischendurch und der ist trotzdem dann nicht gewinnt, weil er an einem Tag aber auch einen Schaltungsschaden hat und alles Mögliche. Der zweite Teil der Doku ist dann für uns Radsportler vielleicht weniger interessant, aber für dich jetzt zum Beispiel als jemand, der grundsätzlich an Sport auch Interesse hat, da geht es dann um das russische Dopingnetzwerk im Punkt der Olympischen Spiele. Da war ja auch dann 2016, glaube ich, diese Doku der ARD oder diese Aufdeckungen. Und da wird dann der eine russische Laborarzt, der damals das Labor geleitet hat, der ist nämlich
Portugalov.
Bitte?
Portugalov.
Ist der so?
Ja, glaube schon, dass es der war.
Der dann gestorben ist? Ist meinst du den?
Nee, der ist, glaube ich, nicht gestorben. Das war ein anderer.
Ja, ich meine, der hieß anders, aber vielleicht wurde der auch immer nur mit Vornamen angesprochen, der sich dann in die USA abgesetzt hat und dort ins Zeugenschutzprogramm gegangen ist. Um den geht es jedenfalls. Weil der ist nämlich derjenige, der diesen Sportler auch begleitet hat, also im Sinne seiner Dopingbetreuung. Und da geschehen dann quasi diese beiden Dinge zufällig zeitgleich und aus dieser Doku über das Doping von ihm wird dann quasi eine Doku über das russische Dopingnetzwerk auch. Ja, also kann man sich wirklich mal anschauen. Ich finde es immer, also es wird ein bisschen sehr, finde ich, auf den bösen Russen und es wird, also ich glaube nicht, dass das auf der einen Seite so schlimm ist und auf der anderen Seite überhaupt nicht. Und so wird das ein bisschen dargestellt oder es ist sehr einseitig in der Hinsicht, aber nun ja. Wie bin ich dahin gekommen? Doping, keine Ausfälle. Achso, dass Leute auch mal so wie Alaphilippe zusammenbrechen, einfach weil vielleicht hoffentlich weniger gedopt wird.
Ja, aber generell hat ja die, ich fand, das hat diese Tour de France so ein bisschen an die von 2011 erinnert, wo auch ein Franzose, nämlich Thomas Vöckler, ganz, ganz lange im gelben Trikot war, was man so gar nicht erwartet hätte. Und die Parallelen zwischen Vöckler und Alaphilippe sind frappierend. Das ist beide mit so einem Wackelstil, mit einem dicken Gang den Berg hochfahrend und ja, Showmänner.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und auch beides Fahrer, von denen man es vorher vielleicht nicht erwartet hätte, die dann aber im gelben Trikot dann über sich hinausgewachsen sind oder über sich hinauswachsen können.
Ja, aber ich glaube nicht, dass Alaphilippe bei der Tour nochmal so weit vorne landen wird. Weil dieser Überraschungseffekt jetzt weg ist, den wird man nicht nochmal so fahren lassen. Das weiß jetzt auch die Mannschaft Ineos beispielsweise. Und er wird auch, denke ich, sich in Zukunft nicht in Richtung Klassementsfahrer entwickeln. Dafür gibt es bei den Klassikern noch zu viel zu gewinnen für ihn. Also so ein Lüttich, Bastogne Lüttich, die Lombardei-Rundfahrt. Also ich denke, er wird versuchen, das zu schaffen, was Gilbert gerade versucht, nämlich alle 5 Monumente zu gewinnen, und dazu hat er meiner Meinung nach als einer der wenigen Fahrer das Zeug. Also Milan-Sanremo, das hat er ja jetzt schon, und Lombardei-Rundfahrt kann er meines Erachtens auch gewinnen. Ja, Flandern-Rundfahrt ist auch ein Rennen, was ihm eigentlich liegen sollte. Na, das Lüttich-Bastogne-Lüttich, klar. Und der einzige Fragezeichen ist ein bisschen Paris-Roubaix.
Ja, ich wollte gerade sagen, ne, das stelle ich mir ein bisschen schwierig für ihn vor. Also dafür, da müsste
er noch ein bisschen zulegen.
Das wollte ich gerade sagen. Das
sollte hat aber auch ein Philippe Gilbert gegen Ende seiner Karriere gemacht, dann ein bisschen Gewicht draufgelegt und das Rennen gewinnen können.
Genau, also das wollte ich auch gerade sagen. Ne? Am Ende seiner Karriere vielleicht mal ein paar Burger vorher mehr essen. Kann ich mir erklären, wie das geht, und dann dass ich so für als letztes Sahnehäubchen aufheben. Und wenn es dann nicht geht, dann hat er zumindest vielleicht die letzten 1-2 Jahre seiner Profikarriere nicht mehr so asketisch verbracht, wie es vorher nötig war.
Wobei noch ein ganz lustiger Fakt, wo ich es jetzt gerade sehe, wusste ich gar nicht, dass Alaphilippe in Saint-Amand-Montrand geboren ist.
Da klingelt es jetzt bei mir ehrlich gesagt nicht.
Das war jene legendäre Tour de France-Etappe 2013, wo erst Valverde auf einer Windkante Minuten verloren hat und dann Contador Froome auf der Windkante angegriffen hat.
Ah, das erinnere ich noch ganz dunkel, aber wirklich sehr, sehr dunkel. Okay.
Genau, die endete damals in Saint-Amand-Montrand, dem Geburtsort von Alaphilippe. Deswegen bin ich gerade nur drauf gekommen.
Ah. Solange es nicht sein Geburtsjahr war, dann ist mir das alles egal.
2013 ist schon ein bisschen älter.
Ja, das ist, kurz zur Etappe. Also im Moment immer noch die Vierer Ausreißergruppe mit Niels Pollitt, 25 Sekunden vom Feld. Ich glaube, das ist jetzt auch die Ausreißergruppe, die man da ziehen lässt und wo man sich jetzt keinen Stress macht, die letzten 37 Kilometer da noch irgendwie.
Das kann man jetzt ganz gut kontrollieren und ich hätte eher gedacht, dass Niels Pollitt das vielleicht nochmal auf den letzten Kilometern eher versucht, als jetzt da vorne in der Gruppe die Kräfte zu verschleudern. Aber es wird halt schwierig für die Gruppe durchzukommen. Aber ja, vielleicht, jetzt noch ein Astana-Fahrer dabei ist, die Tour de France von Astana war im Prinzip darauf aufgebaut, mit Jakob Fuglsang im Gesamtklassement weit vorne zu landen. Das war nicht möglich, weil Fuglsang auf der ersten Etappe schon gestürzt ist, in den Bergen dann auch nicht die Form hatte und dann raus war. Und generell hatte ich so den Eindruck, dass bei der Mannschaft jetzt, die haben am Anfang der Saison ganz viel gefeuerwerkt, alles Mögliche abgeräumt, Rennen gewonnen, en masse. Aber jetzt geht ihnen so ein bisschen, desto weiter die Saison voranschreitet, geht ihnen so ein bisschen die Luft aus. Waren jetzt auch einige Fahrer bei der Mannschaft dabei, die auch schon beispielsweise den Giro in den Knochen hatten, also so ein Peo Bilbao beispielsweise, der überragend war beim Giro, der war jetzt bei der Tour dann doch, dem hat man die Müdigkeit auch angemerkt. Die haben es dann zwar mit Lutsenko im Hochgebirge in den Alpen nochmal probiert, aber ja, das war ein recht aussichtsloses Unterfangen, mit dem da eine Etappe zu gewinnen.
Also es wirkt doch auf mich so ein bisschen kopflos, die Mannschaft. Ne? Also Fuglsang ist für mich jetzt auch irgendwie nicht so ein Leader für eine dreiwöchige Geschichte, obwohl viel ihm immer viel, also auch im Kollegenkreis zum Beispiel, da hieß es öfter schon, ja, Fuglsang, warte mal ab. Ich halte ihn nicht für einen Leader für 3 Wochen. Abgesehen jetzt von dem Pech, was er da hatte, weswegen er diesmal raus ist, aber irgendwie hat er immer irgendwas. Und da fehlt meiner Meinung nach irgendwie so die Linie. Also so.
Ja, der Klassementsfahrer dieser Mannschaft ist eigentlich Miguel Angel Lopez, aber der fährt den Giro und die Vuelta und beim Giro, na gut, hatte der viel Pech und man kann sich schon fragen, also im letzten Jahr war es ja ähnlich, ist er auch den Giro gefahren und ich Vuelta, wann es dann mal so weit ist, wann Alexander Vinokurov den zur Tour beordert.
Ja, und heutzutage, also gerade mit dem Budget, also ich glaube nicht, dass Astana zu den Truppen gehört, die ein sehr kleines Budget haben, muss es ja auch möglich sein, zumindest einen zweiten Klassementfahrer, der in die Top 10 oder Top 5 fahren kann, da irgendwie an den Start zu kriegen. Also das.
Auf der anderen Seite, der Markt an Klassementsfahrern ist ja auch ja nicht sonderlich gefüllt. Also da gibt es nicht viele Alternativen, die du unter Vertrag nehmen kannst.
Ja, aber andererseits, um direkt zum nächsten Team zu kommen, Movistar schafft es dann direkt 3 Leute in die Top, was ist jetzt am Ende gewesen, Top 10 oder Top 15? Top, wo haben wir? 9, ja, Top 10 zu bringen. Ne? Können sich am Ende auch nicht viel von kaufen, wenn man es mal einfach so sagt, aber.
Die Mannschaftswertung.
Ja, Glückwunsch. Die mag auch, die wird auch nur in, die wird auch nur in Spanien in der Tageszeitung abgedruckt, sonst nirgendwo. Wenn du jetzt heute Abend der Teamleiter von Movistar wärst, ja, also du wärst so der Alleinverantwortliche, der seinem Chef, dem obersten Teamchef von denen dann Rapport liefern musste. Du sitzt heute Abend im Hotelzimmer, hast das zweite Glas Vino getrunken und musst jetzt dir mal ausdenken, was du in die E-Mail reinschreibst, warum du die Mannschaftswerte gewonnen hast, aber leider Gottes in Platz 6, 8 und 9 jetzt doch keinen wirklich aufs Podium gebracht hast.
Ich würde mal generell die Strategie der Mannschaft in Frage stellen, weil die verlieren jetzt mit Quintana und Carapaz im Prinzip die beiden Aushängeschilder in Südamerika. Und Movistar, für den Sponsor, ist das ein ganz wichtiger Markt. Und da wird mit Sicherheit der Unzur bald mal zum Rapport gebeten werden ins Movistar-Büro und gefragt werden, warum er dann diese beiden Fahrer nicht behalten hat, beziehungsweise zumindest einen davon, um die Werbewirksamkeit der Marke Movistar in Südamerika zu erhalten. Also das ist so, ja, für mich die Zukunftsfrage bei denen und gesamtwertungstechnisch Ja, mit Landa wäre mehr drin gewesen. Wie gesagt, der hat auf der Windkante viel, 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 viel Zeit verloren. Und ich glaube, es waren um die 2 Minuten. Und jetzt müsste ich mal schnell schauen im Gesamtklassement, ob sich dann für ihn da weiter vorne eine Lücke aufgetan hätte. Dann mit 2 Minuten weniger wäre Landa, ja, wäre im Bereich des Podiums gewesen fast noch.
Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, aber gerade hätte das Team Movistar sich nochmal ein paar Plätze nach vorne schieben können, weil die hätten nur einmal ihr Mannschaftsfahrzeug bremsen lassen müssen. Dann hätten sie direkt 3 Ineos-Fahrer, die wirklich mit der Nase sozusagen auf der hinteren Stoßstange saßen, inklusive Gerard Thomas, hätten sie einfach mal abgesägen können. Das sah gerade sehr spektakulär aus.
Ja, aber generell diese letzte Etappe auf den Champs-Élysées, die hat schon so manchen Fahrer auch noch aus dem Rennen geworfen. Also ich kann mich da an Danilo Hondo erinnern, der mal da auf den Champs-Élysées irgendwie 3 Runden vor Schluss gestürzt ist und dann die Tour noch aufgeben musste. Das ist natürlich extrem bitter dann.
Ey, ich habe ja ein Gerücht, ich habe das Gerücht damals gehört, dass er einen Friseurtermin hatte an dem Tag. Also der Sturz hat sich genau zufällig vor einem Friseur ereignet, wo er sein Rad abgestellt hat und direkt rein ist. Also das war gerüchteweise aus gewöhnlich schlecht unterrichteten Kreisen habe ich das gehört. Mag auch nicht ganz wahr sein. Movies, Entschuldigung, wenn ich dich da eben unterbrochen habe. Ja, also für mich auch, klar, man kann mit Landa Pech haben, aber die ganze Ausrichtung, also meine Sympathien für das Team Movies, da haben sich in der Tour wieder sehr gewandelt. Mal Hü, mal Hott. Zwischendurch dachte ich echt, okay, die hätten ihre alten Zeiten überwunden. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das zwischendurch nicht auch ein Problem, gar nicht das Team Movistar, sondern ein Quintana-Problem ist. Also diese eine Etappe, wo er erst sehr spät gesagt hat, dass er sich schlecht fühlt und doch nicht mitziehen kann, da wäre ich als Teamchef echt sauer gewesen und hätte gesagt, pass mal auf, mein Freund, das machst du nicht nochmal, sonst kannst du ja ein neues Team suchen. Ach nee, du bist ja schon, alles klar, mach, was du willst. Da hätte ich als Teamkapitän oder Teamchef echt dem die Leviten gelesen. Finde ich.
Ja, aber ist die Frage, ob das was gebracht hätte.
Das hätte überhaupt nichts gebracht, aber ich hätte zumindest den anderen Fahrern gegenüber im Team eine gewisse Haltung gezeigt, finde ich. Weil das war auch eine Arschaktion gegenüber den anderen Fahrern, sorry, wenn ich das so formuliere. Finde ich zumindest. Also so gewinnt man zumindest bei mir wirklich überhaupt null Sympathien. Das war eine blöde Aktion und ich bin auch gespannt, wie heißt das neue Team? Also wer wird da alles so rumgucken in dem neuen Quintana-Team?
Akea Samsic,
Ja.
also das ist ja die Mannschaft von André Greipel und ja, Warren Barguil, dessen Vertrag ausläuft, der würde gerne da bleiben und ich denke, der wird mit Barguil zusammen, der immerhin auch Zehnter jetzt am Ende im Klassement geworden ist, der französische Meister, eine unscheinbare Tour gefahren hat, aber sich da wacker geschlagen hat, eine gleichberechtigte Kapitänsrolle bekommen und ja, glaube, man mutmaßt, dass Quintana unter anderem noch Wenner Anacona und ein, zwei andere Leute aus der Movistar-Mannschaft mit rübernimmt. Und ja, da muss man sehen, ob da noch weitere Verpflichtungen getan werden in dem Team. Und ja, ich vermute schon fast, oder ja, dass vielleicht die letzte Tour de France für André Greipel gewesen ist.
Ja, lass uns das Fass danach aufmachen, lass uns nochmal bei dem anderen Fass bleiben. Wenn er da jetzt noch ein paar Leute mitnimmt von den Movies, die ihm wohlgesonnen sind, dann schön und gut. Die Movies haben ja immer irgendwie geschafft, noch ein einigermaßen vernünftiges Team zu bringen und sei es nur, um die Mannschaftswertung zu holen. Aber ich würde an Movies Stelle dem jetzt echt keine Träne hinterher weinen. Ich glaube auch
Ja,
nicht.
im Prinzip ist es so, ja, Landa steht, denke ich, jetzt noch auf der Kippe. Entweder wechselt zu Bahrain oder bleibt bei der Mannschaft, aber auf jeden Fall Quintana und Carapaz raus, dafür auf jeden Fall Enric Mas rein.
Finde ich, wenn Landa dann gesund bleibt und mit Mass einen guten, sehr guten Helfer an die Seite gestellt bekommt, wahrscheinlich weil Werde noch mal auch mit dabei ist, finde ich, dass das insgesamt für das Team keine Verschlechterung ist. Ne? Die Konzentration dann auf einen Landa mit einem Valverde für, man weiß jetzt die Route nächstes Jahr nicht, ne, aber für Valverde vielleicht mit ein oder anderen Etappensieg, wo er drauf gehen kann und ansonsten alles auf Landa ausgerichtet. Kann gut werden für Team Movistar. Also würde ich den jetzt nicht als Schwächung betrachten, dass sie den Quintana da los sind. Mag jetzt irgendwie blöd gegenüber ihm klingen, aber ich habe ja noch nie, wie soll man sagen, nie damit hinterm Berg gehalten, wenn ich einen Fahrer nicht so sonderlich mag.
Ja, aber sogar so die ganze Tour de France der Mannschaft hat so ein bisschen an das Jahr 2009 erinnert, die Astana-Mannschaft, als es zwei Lager gab, einmal dieses Lager mit Lance Armstrong und das andere
Lance
Lager
wer?
Mit mit Alberto Contador und ja. Beides sozusagen, also als sogar Armstrong, die seine Helfer eingespannt hat auf der Windkante, um den eigenen Teamkollegen abzuhängen. Aber da mag man dann ja vom Contador halten, was man will, aber der hat einfach auf
dieser Etappe. Contador was?
Auf dieser Etappe nach Verbier ja. die Beine sprechen lassen, hat sich umgedreht, ins Gesicht geguckt und gesagt, das F-Wort.
Ja.
Und ist dann losgefahren.
Ja, stimmt schon, aber solche, die gute alte Zeit, oder? Ein bisschen schon, muss man schon sagen. Also solche Geschichten wird es jetzt auch bald, wird es auch wieder geben, vor allen Dingen, wenn so eine neue Fahrergeneration sich vielleicht mal ein paar Jahre gegenseitig auf dem Rad getroffen hat. Aber so Geschichten wie damals, aber vielleicht erzählen auch nur Oma und Opa vom Krieg, das kann auch sein.
Ja, aber nur um den Gedanken zu Movistar zu Ende zu bringen. Ohne die Windkante, also ohne diesen Sturz von Landa, denke ich, hätte die Mannschaft die Tour gewinnen können mit Landa. Weil die hatten die stärkste Mannschaft in den Bergen und mit der Aussicht aufs Podium oder gar den Toursieg hätte das, glaube ich, nochmal das ganze Team ein bisschen mehr zusammengespeist. Die hätten an einem Strang gezogen und mit dieser Mannschaftsüberlegenheit, mit der Mannschaftstaktik, hätten die eine Aktion einfädeln können, die Landa zum Toursieg verholfen hätte.
Ich korrigiere dich meiner Meinung nach. Alles, was du beschrieben hast, nur mit einem Mass statt einem Quintana mit dabei. Der vielleicht, ich glaube, Mass hätte eher dann noch dieses mannschaftliche, die von dir angesprochene mannschaftliche Geschlossenheit und das gelbe Trikot verleiht dem Team Flügel. Ich weiß nicht, ob das ein Quintana verkraftet hätte, wenn er nicht der Erste da wäre. Also mag ich auch falsch liegen in der Beurteilung, ne? Also kann ich mich täuschen, aber mit einem Mass unterschreibe ich das, was du sagst. So halte ich es für einen frommen Wunsch und wäre schön, aber sicher bin ich da nicht. Kommen wir zu dem Team, wie hieß es, Team Ikea, dessen Namen ich mir nicht merken kann, von Greipel. Du hast schon gesagt, André Greipel, die letzte Tour de France. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also jetzt gerade fahren sie über die Ziellinie, noch 4 Runden sind es. Ich kann mir auch vorstellen, dass das die letzten 4 Runden für den André Greipel sind. Umso mehr würde ich ihm den Sieg heute wünschen. Glaubst du, der Vertrag, ist das ein Einjahresvertrag gewesen? Wahrscheinlich schon, ne? Dass der nicht verlängert wird, oder?
Ne, ich glaube, er hat noch im Vertrag, genau. 2020 ist er auch noch bei der Mannschaft.
Aber nimmt man Greipel nicht eigentlich immer mit zur Tour?
Nö, nicht zwingend. Ich fand's schon in diesem Jahr eigentlich, ja, aus Mangel an Alternativen vielleicht auch und aufgrund ja dieser Virusinfektion, die er im Vorfeld hatte, fast schon überraschend, dass die ihn mitgenommen haben.
Hm. Würde sich da nicht vielleicht auch für ihn, wie alt, ich muss mal gerade gucken, ich weiß es nicht genau, wie alt er ist, ist er 34, 35, 36?
37, ja.
37? Jetzt die nächste
37,
Zeit.
37, ja. Ist vor 12 Tagen 37 geworden.
Ja. Wäre es für ihn jetzt vielleicht nicht auch mal Zeit, drüber nachzudenken? Also ich glaube, wir sind uns einig, dass André Greipel vom Typ her und vom von seinen Fähigkeiten her jemand wäre, der durchaus eine Position im Radsport einnehmen könnte. Sowas
was auch immer das ist, ja. Also
sowas wie Erik Zabel bei Team Katusha, also das traue ich jetzt einem André Greipel auch nochmal zu. So eine Sprinter.
Performance Manager.
Ja, irgendwie sowas, ne? Oder so in sportlicher Leiter für den Bereich
Sprint. Ich weiß, was er machen könnte.
Was denn?
Deutscher Nationaltrainer.
Ja, warum nicht? Wer ist denn da gerade im Moment eigentlich?
Kenne ich gar nicht. Muss jetzt passen.
Ich kenne nur, war nicht hier, André Korff ist von den Frauen, ne?
Das müsste ich recherchieren. Aber ich weiß nur, dass...
Also wenn ich jetzt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wenn ich jetzt eine Information hier, wenn ich jetzt hier sowas an Wissen rausgehauen hätte, was du nicht weißt, das wäre, dann mache ich mir aber heute hier ein großes rotes Kreuz in den Kalender. Ich gucke gerade mal, André Korff, wir haben ja heute ein bisschen Zeit. André Korff, der im Januar gab er Unterschied bekannt, dass Korff ab sofort neuer Trainer der Frauennationalmannschaft ist. Oh, im November 18 erlitt er einen Herzinfarkt. Oh. Huiuiui, das hört man aber nicht gerne. 73 geboren, also huiuiui. Mit dem habe ich mal ein Bier getrunken. Deswegen habe ich mir das irgendwie gemerkt. dass er Trainer der Frauennationalmannschaft ist, aber wer der Trainer der Herrennationalmannschaft ist?
Nee, ich kam jetzt nur drauf, weil beispielsweise Thomas Vöckler, der ist jetzt nämlich auch Trainer der französischen Nationalmannschaft geworden. Also da gibt es viele Ex-Profis, die dort diese Rolle einnehmen und beispielsweise bei den Italienern macht das ja auch Davide Cassani, ein Ex-Profi. Und da gab es ja jetzt übrigens, ganz interessant, ein Jahr vor Olympia jetzt dieses Test-Event in Tokio, mhm. also sozusagen das Straßenrennen aus dem nächsten Jahr als Testauflage. Und da hat sich, soweit ich das weiß, Diego Lisi durchgesetzt. Also das war nicht so, natürlich aufgrund der Tour de France, die zeitgleich stattfindet, nicht so prominent besetzt, aber für die Teams eine sehr gute Gelegenheit, das zu rekognoszieren und auszukundschaften, was die Fahrer da erwartet im nächsten Jahr.
Finde ich ein bisschen komisch. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, entweder es gibt keinen oder auf der Seite des BDR haben die einen Kommafehler. Also es ist Ralf Grapsch, ist für den Straßenrennsport Männer U23 zuständig. Das würde ja für mich bedeuten, dass er nicht für die Männer zuständig ist, sondern nur U23. Hm. Und dann gäbe es gar keinen. Aber ich glaube eher, dass das ein Kommafehler ist, also dass er für den Straßensport Männer und U23 verantwortlich ist. Und da könnte man ja durchaus das mal teilen. Und Ralf Grapsch, und der ist ja sozusagen fast Nachbar von André Greipel. Ne, da könnte man sich auch ein Büro teilen. Das wäre insgesamt logistisch auch von Vorteil. Weil sonst gibt es Straßensport Junioren, Querfeld ein, männlich, weiblich. Dann Straßensport Frauen, Bahnrennsport Frauen. Straßensport Juniorinnen, Bahnsport Juniorinnen, Ausdauer. Bahnrennsport, Bahn Elite Ausdauer. Naja, wie auch immer. Nee, kann ich mir gut vorstellen, aber ich könnte mir auch so eine Rolle wie Zabel, ne, so irgendwie so sportlicher Leiter oder irgendwie den Titel, den er dann kriegt, ist ja auch egal. Ne, aber mal so ein Greipel mit seinen Kenntnissen, mit seiner Erfahrung in so einem Team an sportlichen Leitern zu haben, der sich ein bisschen um den Sprintzug kümmert, das ist mit Sicherheit nicht falsch. Also ihm traue ich das durchaus zu. Und dann wäre für mich jetzt auch so ein bisschen der Gedanke, an so einer Karriere kann man ja jetzt auch schon mal basteln. Also selbst wenn er jetzt noch ein Jahresvertrag da hat beim TIEKEA, dass man jetzt schon mal überlegt, in welches deutsche Team oder in welche Richtung sich man da begeben könnte.
Und klar, im Fußball nennt man sowas ja Spielertrainer, also einer, der noch aktiv ist und gleichzeitig aber schon eine Mannschaft so ein bisschen mitleitet.
Ja, genau. Also und da gibt es jetzt...
Aber ich könnte mir bei André Greipel auch beispielsweise gut vorstellen, dass er einen Fahrradladen aufmacht.
Den ganzen Tag da stehen, Kaffee trinken und quatschen?
Na klar.
Ja, aber das... Ja, kann ich mir vorstellen. Und ich wüsste auch schon ein Ladenlokal für ihn. Ich weiß nicht, ob ihm das reicht. Ich glaube, dass diese Öffentlichkeit, dass so sehr eigentlich auch ein ruhiger Familienmensch ist, aber diese Öffentlichkeit und all das, was dazugehört, das Reisen und so, ich glaube, das liegt ihm auch ein bisschen. Vielleicht vertue ich mich doch völlig. Wenn er einen Fahrradladen braucht, ich kenne einen Fahrradladen bei ihm gar nicht weit, wo jemand schon hinterm Tresen steht, der sehr viel quatscht und nicht zum Schrauben kommt. Vielleicht kann er die Rolle übernehmen und der kommt dann mehr zum Schrauben. Ein Bekannter von uns beiden sein. Übrigens, den ich meine. Vielleicht hast du schon,
ist schon im Hintergrund. Ich ahne, worauf du abzielst.
Genau. Ja, aber weißt du, sowas bereitet man ja auch vor. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er längerfristig nach seiner Karriere bei diesem Team...
Nein, mit Sicherheit und nicht. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er da während seiner Karriere mit seinen Finanzen ordentlich umgegangen ist und sein Geld sicher angelegt hat.
Ja, nee, aber sowas bereitet man vor, meinte ich im Sinne von, dass er jetzt vielleicht mal zu einem Team geht, was eher deutsche Wurzeln hat und da jetzt vielleicht so diesen Übergang versucht zu kreieren. Welche Teams haben wir noch, die wir so mal ein bisschen besprechen können?
Ja, beispielsweise die Mannschaft Mitchelton Scott, die
eigentlich
mit Adam Yates für die Gesamtwertung als Kapitän in die Mannschaft gegangen ist. Da dieser
ist der mitgefahren?
Das ist eine gute Frage, ja. Aber es gab übrigens einen raffinierten Trick der beiden Zwillinge. Ich glaube, es war Adam, der sich kurz vor einer Bergetappe rasiert hatte. Man ihn somit mit dem Simon hätte verwechseln können. Also, weil der eine fuhr, glaube ich, die ganze Zeit immer mit Bart und der andere ohne, aber sei es drum, Adam Yates, ja, der ist früh außer Rang und Traktanten geflogen in der Gesamtwertung. Dadurch hatte der Rest der Mannschaft, beziehungsweise sein Bruder Simon Yates, freie Fahrt. Der hat zwei Etappen gewonnen, damit einer der wenigen Fahrer die noch aktiv sind, die Etappensiege bei allen drei großen Landesrundfahrten haben. Und ja, ein voller Erfolg gewesen, zumal sie mit Daryl Impey auch noch eine Etappe abgeschossen haben. Und ja, hinsichtlich der Vuelta, die dann auch bald ansteht, da hieß es zwar jetzt irgendwie vor der Tour, dass Simon Yates die auch noch bestreitet und da seinen Titel verteidigen will, aber ich glaube eher, dass man da wieder vielleicht mit einem Esteban Chavez plant.
Andererseits, es wirkte jetzt nicht so, also Simon Yates ist ja jetzt auch am Ende der Tour erst so richtig in Form gekommen und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass er jetzt gar nicht so viel Pulver verschossen hat. Er hat sich ja sehr konzentriert auf manche Etappen, auf manchen Etappen gezeigt und ansonsten eher ruhig gefahren. Kann ich mir, also ich weiß nicht, ob es jetzt für die Gesamtwertung der Vuelta reichen würde, aber wenn er da, irgendwie würde mich das nicht wundern. Keine Ahnung, ob er an was er da bastelt, ne, ob er sozusagen längerfristig versucht, mal drei Grand Touren in einem Jahr zu gewinnen oder keine Ahnung, aber ich kann mir irgendwie so, ohne es jetzt mit irgendwelchen Fakten zu untermauern zu können, würde mich nicht wundern, wenn er da irgendwie das doch noch probiert. Also keine Frage. Also ich bin da, ich will mich da noch nicht festlegen, dass wir Simon Yates nicht bei der Tour sehen. Ansonsten ja, auch für sie ein relativ glücklicher Ausgang des Ganzen. Wir haben noch Agir Désert, haben wir schon angesprochen. Bardet nimmt den Sieg im gepunkteten Trikot so mit. Ansonsten, ja,
Trostpflaster im Prinzip, dieses Bergtrikot für die Mannschaft, die voll und ganz auf Romain Bardet und die Gesamtwertung ausgelegt war.
Falls ihr euch fragt, während wir hier miteinander sprechen und die Etappe noch läuft, hat sich was getan? Nö, hat sich nichts getan. Noch 19,8 Kilometer und weiterhin vier Fahrer vorm Feld. Das jetzt hinten einfach Abstand hält, ne, immer so 20 bis 25 Sekunden, allerdings ordentliches Tempo schon anschlägt. Ja, zu Agir Désert ist ja auch nicht viel mehr zu sagen, finde ich. Wen haben wir noch?
Team Ineos.
Genau, die wollte ich eigentlich am Ende nehmen, weil ne, als Sieger, da dachte ich mir, den obliegt die letzte Nennung. Jumbo, auch mit Kreuzweg, Platz 3.
Ja, die haben im Prinzip gezeigt, wie das geht, so eine Doppelstrategie zu fahren. Zum einen mit Grönewegen für die Sprints und das ist eigentlich die, ja, ich finde, die erfolgreichste Mannschaft dieser Tour. Die können heute noch die Etappe gewinnen mit Grönewegen, der hat eine gewonnen. Und wir dürfen nicht vergessen, Mike Tönnissen, völlig überraschend die Auftaktetappe gewonnen. Und zudem haben sie das Mannschaftszeitfahren gewonnen und Kreuzweg auf dem Podium. Ja, also besser geht's ja kaum, auf allen Hochzeiten getanzt.
Und die haben am Ende noch bei mehreren Etappen ein Hotelzimmer gespart, weil sie Toni Martin nach Hause schicken mussten. Also auch in finanzieller Hinsicht war absoluter Vorteil.
Ja, leider auch Wout van Aert, wobei wir dessen Etappensieg da auf der Windkanten-Etappe in Albi nicht unterschlagen dürfen.
Ja, stimmt. Die haben ja mächtig Kosten eingespart. Aber jetzt mal anders gesprochen, was wäre da noch mehr gegangen, wenn beide Fahrer mitten bis zum Ende mit dranbleiben können? Ne? Muss man sich auch mal vorstellen,
die Frage. Ja, und ich glaube, ja, Primoz Roglic, der wird sich auch seinen Teil dazu gedacht haben, die Unterstützung, die Kreuzweg in den Bergen mit Bennett und De Plus für den dritten Platz hatte. Ja, die hat ihm beim Giro vielleicht gefehlt, um das Ding abzuschießen.
Ja, absolut.
Und man stelle sich vor, also ja, theoretisch, also es gibt ja die Gerüchte, dass Tom Dumoulin in die Mannschaft wechselt. Diese Mannschaft mit Kreuzweg, Bennett, De Plus, Dumoulin und Roglic noch bei der Tour. Also ja, das wäre ein schönes Team.
So, jetzt sind wir wieder da. Hat einen kurzen Ausfall. Ich weiß gar nicht, ob der Stream davon auch betroffen war, ob der Stream uns gehört hat. Naja, wenn nicht, sorry, war keine Absicht. Vielleicht habt ihr auch nur mich quatschen gehört. Das kann natürlich auch sein. Wir hatten jetzt übrigens so mal in der Zwischenzeit so 11, 12 Leute im Stream. Das freut uns sehr. Hoffe, wir können euch ein bisschen unterhalten, während ihr vielleicht so wie es macht wie wir, die Etappe nebenher läuft und man so ein bisschen die letzten Tage Revue passieren lässt. Jumbo waren wir.
Ja, genau. Also im Rennen Nils Pollitt und Omar Freile schon wieder eingeholt und vorne sind jetzt noch zwei Fahrer verblieben, Scully und Jan Tratnik, noch 14 Kilometer.
Habe ich gar nicht mitgekriegt, weil ich hier so drauf konzentriert habe, die Technik wieder ans Laufen zu kriegen. Verdammt, einmal nicht konzentriert. Das ist aber auch so wirklich, ne? Also einmal irgendwie nicht aufgepasst für 2 Minuten und schon ist die Etappe komplett auf den Kopf gestellt. 14 Kilometer sagst du noch, das sind glaube ich noch 3 Runden dann, 2 Runden? 2 Runden wahrscheinlich eher, ne?
Ich glaube 2 Runden, ja. Mhm.
Müssen wir gleich nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vielleicht dann der Etappe widmen. Seht es uns nach, das ist natürlich für euch ein bisschen blöd, wenn ihr es dann hinterher nachhört, aber vielleicht kriegt ihr dann unsere Emotionen mit, das ist ja auch was. Ja, Jumbo, also kann ein großes Team werden, wenn sie alle an einem Strang ziehen, dann später, wenn die Stimmung da passt. Und ich sagte als letztes, glaube ich, noch, dass ansonsten der, wie wir gelernt haben bei dieser Tour, manchmal doch etwas aggressive Toni Martin abends nochmal durch die Zimmer geht und dann jedem nochmal einschwört auf das Ganze. Ansonsten würde es Sänge geben.
Ja, die Mischung hat auch gepasst in der Mannschaft von den Charakteren her. Also du hast halt mit Toni Martin Road Captain zum einen gehabt und zum anderen einen Fahrer, der auch in der Lage war, auf diesen ersten 110, 120 Kilometern auf den Flachetappen die Ausreißer zu kontrollieren und die dann auch fast im Alleingang natürlich mit seinen Fähigkeiten zurückzuholen.
Wir sehen gerade Sonny Combrelli, der versucht mit seiner Zunge das Kia-Zeichen von dem Auto vor sich abzulecken. So nah hängt er da im, hinten im Kofferraum drin. Bahrain Merida.
Ja, die fahren jetzt gerade ganz vorne. Jan Tratnik.
Genau.
Versucht da jetzt gerade sich solo abzusetzen von Tom Scully noch, aber es sind vielleicht so 100, 200 Meter vor dem Feld, die er dann noch Vorsprung hat, und ich denke, das wird jetzt eine Frage von ein, zwei Minuten sein, dann wird auch er gestellt.
Ja, also keine herausragende Tour für das Team Merida Bahrain. Das muss man, was habe ich gerade? Merida Bahrain? Merida Bahrain. Das muss man, glaube ich, so, kann man so stehen lassen. Jetzt auch nicht wirklich schlimm, also im Sinne von Komplettdesaster, ne? Aber auch nichts, worauf man jetzt damit groß stolz sein wird.
Nee, aber sie haben immerhin zwei Etappen gewonnen. Vergessen wir nicht den Etappensieg von Dylan Tönz an der Planche de Belleville. Mhm. Und gestern, das war für mich so im Prinzip mein persönlicher Höhepunkt der Tour de France, der Etappensieg von Vincenzo Nibali am Val Thorens. Ja, und damit können die, denke ich, schon zufrieden sein. Also ganz kurz, es kommt der Daniel, der uns hört, hat eine Frage gestellt.
Wo denn?
Im Stream. Beziehungsweise hat er mir privat geschickt.
Ah, okay.
Schätzt ihr die Siegchancen für für Viviani ein? Ja.
Elia Viviani?
Heute, ja?
Ja. Also morgen fährt er, glaube ich, nicht.
Vielleicht beim Kriterium in Boxmeer.
Ja. Ist morgen schon das erste Kriterium?
Ich weiß nicht, also beginnen ja jetzt die Nachtour-Kriterien.
Ja, also ich glaube, morgen schlafen die erstmal in ihren Rausch aus. Ich habe mal eine Geschichte gehört, die sich in der Nacht nach der Tour ereignet hat, beziehungsweise einer anderen Grand Tour, mehr möchte ich nicht andeuten. Mann. Viviani, ich glaube, der ist einfach tot, der ist kaputt.
Also, ich glaube auch, der hat recht viel arbeiten müssen für Alaphilippe, was sich natürlich auch gelohnt hat, muss man ganz klar auch so sagen.
Ja, ja.
Und ihn dafür loben, dass er sich da mannschaftsdienlich präsentiert hat. Aber B, wie vorhin schon gesagt, ich glaube, dass ihm dieser Sprint auf den Champs-Élysées nicht sehr entgegenkommt, weil es über dieses Kopfsteinpflaster geht. Und er ist doch ein Sprinter, der ja sehr hin und her holpert. Und zum anderen darf man auch nicht vergessen, auf den Champs-Élysées geht es so leicht ansteigend bergauf. Das ist eigentlich etwas, was, na, wie gesagt, schon für so Leute wie Alexander Christoph, für auch einen Peter Sagan beispielsweise spricht.
Mhm. Ja, glaube ich auch, dass das jetzt nicht, das ist nicht seine Ankunft einfach.
Aber gut, ne? sein Vorteil wird natürlich sein, er hat, denke ich mal, zusammen mit Jumbo nachher zusammen den bestorganisierten Sprintzug. Und wir haben ganz oft früher gesehen, diese Schikane, diese S-Schikane quasi, die da 800 Meter vor dem Ziel kommt, da hat Cavendish oft schon die Etappe gewonnen, weil er da einfach mit so viel durchgefahren ist, dass kein Sprinter mehr vorbeifahren konnte.
Ich erinnere mich aber immer an, wenn ich denke an Etappen, Champs-Élysées, Cavendish, man muss aber auch sagen, das war damals ein begnadetes Duo, er und Renshaw. Ne? Also ich glaube, ich kann mich nicht, weiß nicht, ob ich danach nochmal ein Duo, was irgendwie so hervorragend, also ich kann mich da
nicht. Generell dieser HTC-Zug mit Hincapie, Toni Martin, Renshaw und ja. Wer war noch dabei? Matthew Alegos und Cavendish. Das also war zusammen mit dem Saeco-Zug der 90er Jahre für mich die beste Sprintanfahrmannschaft.
Ja, also ich kann mich an einen Sprint genau erinnern, wo, das war auch, glaube ich, das erste Jahr, wo diese Kamera an dem, entweder als wahrscheinlich damals nicht Drohne, sondern am Seil da so mitgefahren ist. Ne? Das war,
ich glaube, diese mitfahrende Kamera, die ist einfach auf dieser Balustrade mit einer Schiene befestigt.
Ah, okay. Aber das war, ich erinnere mich zumindest daran, dass das das erste Jahr war, wo das der Fall war. Und ach, Michael Matthews.
Ja, also wir sehen gerade Michael Matthews, der seine Schaltung komplett zerlegt hat. Jetzt 9,5 Kilometer vom Ziel.
Das
wird er da mit Sicherheit Probleme haben, nochmal durchs Peloton durchzufahren und am Ende um den Etappensieg mitzusprinten.
Das glaube ich auch nicht. War jetzt auch schlecht zu beurteilen, was das war. Auf jeden Fall, das Schaltwerk ging so runter, dass du damit nicht mehr fahren kannst. Also der ist jetzt wahrscheinlich noch ausgerollt, jetzt wird das Rad gewechselt.
Der ist auch reichlich bedient, also so wie es
ja,
ist. Zumindest also, kriegt er schnell einen Ersatzrad.
Ist halt irgendwie symptomatisch für diese Tour de France, für ihn vielleicht auch. Tut mir wahnsinnig leid, weil ich ein sympathischer Fahrer finde und das hätte jetzt nicht sein müssen. Naja, was will man machen? Frage war, Mike, Viviani, sind wir drauf eingegangen, glaube ich. Sprintzug, genau, das war die erste, das erste Jahr, wo dieser, wo diese Art der Kamerafahrt mit dabei war, wo die beiden dann, also das hat man auch weitlich ausgereizt dann sozusagen. Waren wirklich herausragender Sprint damals. Und ja, das Team, wie wir es immer genannt haben, Team THC, hat da ordentlich Feuer drauf gehabt. Das war schon schön. Kilometer sind es noch,
also ich glaube. 8 bis ins Ziel, ja.
Dann lass uns doch mal jetzt das Team, was verdient, als letztes besprochen zu werden, auch besprechen, nämlich Team Ineos.
Ja, Team Ineos mit Kratzern in der Fassade, würde ich mal so sagen, aber es ist nicht eingestürzt. Die waren nicht so dominant mit ihrem Bergzug wie in den Jahren, als Chris Froome oder auch im letzten Jahr, als Geraint Thomas gewonnen hat, aber haben sich am Ende dann doch auf dieser letzten Bergetappe zusammengerauft und das Trikot mit Bernal, vor allem auch aufgrund dessen individueller Klasse, das gelbe Trikot am Ende völlig verdient auch wieder gewonnen.
Genau das ist es. Die individuelle Klasse von Bernal hat vielleicht am Ende mehr den Unterschied gemacht als vieles andere.
Ja, und ich will nicht zu viel versprechen, aber ich denke, es wird der Beginn einer Ära sein, eines der nächsten Patrons im Peloton. Bernal, 22 Jahre alt, ist der, glaube ich, der viertjüngste Toursieger jetzt. Und ja, da können wir noch ganz, ganz viel in den nächsten Jahren erwarten. Aber natürlich dann auch spannend zu sehen, was passiert, wenn Chris Froome nochmal zurückkommt in die Mannschaft. Wie stellen die sich auf mit Thomas, Froome, Bernal und Carapaz dann wahrscheinlich im nächsten Jahr?
Also Punkt 1, ich dachte eben, als du sagtest, wir sehen, dass, als du den Satz so angefangen hast, dachte ich mir eigentlich, du entbrennst ihn anders, und zwar komplett anders. Ich dachte, du sagst, wir sehen das Ende einer Ära. Das Ende einer Team, des Teams Ineos so ein bisschen auf uns zukommen. Mit den ganzen Querelen, die es jetzt gab um den Sponsor, ich glaube, dass das auch in den letzten Jahren, dass diese Dominanz damit zu tun hatte, im positiven Sinne, dass ein Sponsor wirklich mit langem Atem und von langer Hand und Ruhe reingebracht hat auch. Ne? Also die hatten lange Planbarkeit. Ich weiß nicht, ob diese ganzen, also ich finde es nicht überraschend, dass jetzt in einem Jahr, wo es diese ganzen Querelen gab um den Sponsor, vielleicht auch einfach mal Geldsorgen da der Fall sind. Jetzt übrigens die letzte Runde wird eingeläutet, dass das nicht vielleicht auch ein Teil des Ganzen ist, diese Unruhe, die da reingebracht wurde, die jetzt vielleicht dieses Denkmal, dieses Gebäude so ein bisschen angekratzt hat.
Ja, aber auch da schön zu sehen, dass auch die Fahrer da nur menschlich sind. Kwiatkowski, der in den letzten beiden Jahren in den Bergen alles in Schutt und Asche gelegt hat, in diesem Jahr, ja, konnte er diese Leistung nicht abrufen. Aber ich glaube schon, ja, das Empire schlägt im nächsten Jahr zurück.
Meinst du? Wer weiß. Wenn er nächstes Jahr das ist EU. Ich dachte schon, ne, wenn Froome, ist es dann Sieg eines Europäers? Oder sind die Engländer dann gar nicht mehr gelten die dann nicht mehr als Europäer? Wahrscheinlich geht es da doch eher um Geografie als um Politik.
Wir sehen jetzt 6 Kilometer noch und der Olympiasieger greift an. Greg van Avermaet versucht es jetzt, wie wir es vorhin beschrieben haben, im Stile eines Finisseurs mit einer Attacke da rauszuknallen.
Ja, wird aber nichts, sieht man jetzt schon. CCC haben wir zum Beispiel auch noch gar nicht erwähnt und so. Seht es uns nach, wenn wir dann vielleicht doch so das ein oder andere kleinere Team, auch obwohl Simon Geschke da keine Top-Tour, aber doch sich in manchen Szenen inszenieren konnte, gefahren ist, sind jetzt Michael Matthews soll wieder nach vorne gebracht werden vom Team Sunweb. Wollte noch einen Satz zu sagen, Bernal. Ich hoffe, dass wir ihn nicht zu früh loben. Oder so über den Klee loben, weil ich glaube, dass er die Anlagen dazu hat, dass er das Talent hat, dass er ein Talent ist, was ich, glaube ich, in meiner, ich gucke Radsportzeit noch gar nicht gesehen habe in der Form. Also so stark. Aber wir müssen auch eine Sache bedenken, der ist 22 und Mai, also nicht, dass der A vom Team Ineos, hat man auch oft schon drüber nachgedacht, werden Fahrer nicht verheizt? Ne, also, dass die ihn behutsam, der ist mit 22 auch noch jung, ne, da kann auch noch einiges passieren. Wenn der vom süßen, das süße Leben genießt, ne, wer weiß, wie das ausgeht. Also, ich bin.
Ja, und zumal, das Einzige, was mich bedenklich stimmt, natürlich, dass der jetzt in Kolumbien, der populärste Mensch wahrscheinlich sein wird, nachdem er dann die Tour de France als erster Kolumbianer gewinnt, noch eine Stufe über Quintana stehen wird.
Und über Jesus. Genau, das ist es, ne? Also ich glaube, das sind so viele Faktoren, die so einem jungen Mann, auch jungen Fahrer, ich will nicht sagen zu Kopf steigen können, aber die es problematisch machen. Und vielleicht ist dieser so frühe Toursieg auch gar nicht so Fluch und Segen zugleich für ihn. Bin gespannt.
Also wir haben es ja beispielsweise gesehen, zwei Beispiele. Laurent Fignon, der die Tour recht früh gewonnen hat, hat sie danach zwar nochmal gewonnen, aber es ist nicht die Ära geworden, die man sich erwartet hatte. Und klar, das bekannteste Beispiel wahrscheinlich Jan Ulrich.
Ja, der aber, muss ich sagen, auch mal abgesehen von den, ich übertreibe jetzt und drücke es ein bisschen dramatisch aus, als es vielleicht ist, den ganzen Dämonen, die heutzutage aus ihm da raussprechen, einfach auch das Pech hatte, dass man einen kompletten Irren aus Texas zu der Zeit dabei hatte. Ne? Also ich muss ja dann auch einfach sagen.
Wie oft war es weiter? Ansonsten, ja, wäre das vielleicht auch noch anders ausgegangen.
Genau, ne? Also einfach das Pech zur falschen Zeit, mit seinem Talent da auf die Straße gekommen zu sein. Jetzt im Moment 4 Kilometer noch zu fahren, alles wieder zusammen.
Sind jetzt auf der Gegengeraden da vom Arc de Triomphe und fahren quasi in den Sonnenuntergang hinein. Die Züge bauen sich so langsam auf. Mitchell Scott fährt jetzt vorne und dahinter sieht man schon, wie sich Bora Hansgrohe für Peter Sagan formiert.
Ja, also wird doch, also ich glaube nicht, dass sich jetzt nochmal einer, hier siehst du ganz entspannt, vielleicht jetzt für euch die, hast du vielleicht gerade gesehen beim Schaltwerk unten diese größeren Pulley Wheels, auch so etwas, was in den letzten Jahren in Mode gekommen ist, ja. Was auch Keramik gelagerte Dinger, die dann mal gerne 250 Euro kosten pro Stück und die dann vielleicht noch das ein oder andere Watt, die Marginal Gains halt ausmachen. Aber insgesamt finde ich, ich glaube, einen Satz haben wir auch zwischendurch mal fallen lassen, nie wieder so einfach eine Tour zu gewinnen. Das ist, glaube ich,
nee, definitiv
nicht. Oder viele der Fahrer, die da oben, die da jetzt vorne gelandet sind, im Platz 1 bis 10, für die wird es nicht mehr so einfach, nochmal die Chance zu bekommen, eine Tour zu gewinnen, wie dieses Jahr. Das, glaube ich, ist so der richtige Satz.
Ja, das glaube ich auch, dass das mit Sicherheit so ein bisschen auch dem geschuldet ist, dass viele Fahrer dort vorne gelandet sind, aufgrund des Fehlens eines Tom Dumoulin, eines Chris Froome und auch eines Primoz Roglic beispielsweise.
Und eines Geraint Thomas, wo ich glaube, dass er nicht wirklich in der Form des vergangenen Jahres zum Beispiel war. Ne? Also ich glaube, der hat wirklich, wir haben ihn schon angesprochen, dass Jan Ulrich, den Jan Ulrich Winter gemacht. Und sich da mal gut gehen lassen, was ich auch wirklich super finde und völlig zurecht und finde ich fast besser, als wenn er jetzt dieses Jahr auch noch komplett dominiert hätte und gewonnen hätte. Jetzt doch irgendwie der Quickstep-Zug vorne, also nicht, dass hier der Hörer, der uns eben angefragt hat, dann doch recht behält, dass Viviani da vorne mitspielen darf.
Na klar, sie probieren es auf jeden Fall. Jetzt 2 Kilometer vor dem Ziel versucht da der König Quickstep Elia Viviani zu lancieren. Die werden jetzt aber überholt von dem Zug von Dimension Data, die für Edvald Boasson-Hagen heute versuchen, denke ich, das Ding anzuziehen.
Und ich glaube, das erste Mal, dass ich den Namen während der Tour höre.
Ja, aber er war auf den Champs-Élysées schon sehr stark platziert. Jetzt noch 1,5 gut bis ins Ziel, fahren jetzt da nochmal durch den Tunnel durch. Und Peter Sagan, finde ich, der ist da 20., 25. Position, vielleicht ein bisschen weit hinten. Und jetzt sind wir sogar Alaphilippe nochmal vorne.
Aber du bist dann, jetzt sind es 1,5 Kilometer genau bei mir. Also vielleicht bist du dann doch noch, okay. Ja, nicht, dass du jetzt hier gleich schon jubelst und ich weiß noch gar nicht, wer gewonnen hat. Das ist meine große Sorge.
Nee, also immer noch Alaphilippe jetzt vorne und dahinter hat sich Matteo Trentin dahinter ans Rad geheftet. Und dann kommt ein Fahrer von Total Direct Energy, dann jetzt wird der Sprint unter dem, ja, es ist schon 1000 Meter Marke für Caleb Ewan lanciert, so langsam.
Aber alles sehr chaotisch, finde ich noch, also die klassischen
Züge. Ja, total unorganisiert. Jetzt kommt da Morkov nach vorne, der hat Richeza am Hinterrad, aber Viviani, den sehe ich weiter hinten, ein bisschen eingekeilt.
Ja, also man sieht so niemanden, den man, wo man eigentlich sagen würde, der wird jetzt.
Nee, und jetzt kommt eben die angesprochene Schikane. Der König Quickstep fährt da von vorne durch mit Alaphilippe, Murkoff und dann Richese. Dahinter ist ein Total Direct Energy Fahrer am Rad. Ich denke, das ist Bonifacio. Und dann Edvald Boas van Hagen. Jetzt geht's auf die Zielgeraden. 200, 350 Meter noch.
Ja.
Boas van Hagen lässt den Sprint an.
Sagan macht's.
Ja, also jetzt fährt die Kamera mit, Boas van Hagen immer noch vorne, also das wird ein enges Höschen. Jetzt kommt, glaube ich, Bonifacio Richese ist das, der da mitsprintet und jetzt kommt ganz rechts Grunewegen und der gewinnt, oder? Ganz
klar. Nee, Caleb Ewan links.
Oder Grunewegen.
Ne, ich sag Ewan, war das. Haben wir ihm noch gesagt, sein ja, aber Team Ineos, ne, also die jubeln noch, aber ich sag, das war Caleb Ewan auf der linken Seite. Der so ein bisschen da vorne. Was wird jetzt gefunkt? Haben wir gewonnen? Fragt er nochmal nach, Gerard Thomas? Oder was passiert da?
Musste erst noch berechnet werden beim Team Ineos.
Die werden jetzt direkt komplett abgeschirmt.
Ja, also Caleb Ewan hat gewonnen.
Ja. Ja, man sieht, wir liegen nicht immer da. Wir liegen nicht immer richtig.
Dritter Etappensieger. Also erstaunlich. Ich hätte es ihm nicht zugetraut, diesen Sprint auf den Champs-Élysées für sich zu entscheiden.
Ja. Aber kann man. Können wir mit leben, glaube ich, ne? Und unterstreicht doch nochmal, dass die Entscheidung damals vom Team Lotto Soudal, Caleb Ewan zu holen und sich von Greipel zu verabschieden, die richtige war. Ist das wahrscheinlich der Bruder von Bernal, der jetzt da
bekreuzigt wird? Ja, und seine Freundin.
Wird? Ah, ich kenne mich
nicht. Das ist nicht seine Freundin, das ist, glaube ich,
eine
Verwandte oder sonst irgendjemand, der zur Familie gehört, aber die jetzt quasi die kleine Frau, die dahinter steht. Das ist seine Freundin.
Ich sehe keine kleine Frau, aber.
Ah, die.
Ach, ja, das irritiert mich dann aber doch sehr. Wenn das nicht seine Mutter war, die der da vorher ewig lange geküsst hat, bevor er seine Freundin küsst, dann bin ich, also wenn das seine Grundschullehrerin war, dann mache ich mir jetzt ein bisschen Sorgen. Ja, aber schöner Abschluss. Also Caleb Ewan finde ich dann auch jemand, der ist über die ganze Tour de France großartig
gelabert. Ja, und es sah gar nicht mal so schlecht aus für Boas van Hagen und vor allem, wo Caleb Ewan daherkam. Der kam von weit hinten,
ja, jetzt
fährt rechts rüber und hat aber auch.
Vielleicht kurz, wir sehen es jetzt nochmal, wir sehen immer den Sprint von oben und hat dann einen sehr langen Weg gegangen und hat es dann trotzdem geschafft, ne? Das muss man ja auch sagen, dass er einen langen Weg da gefahren ist, aber dann doch relativ eindeutig. Peter Sagan irgendwo, siebte, achter Stelle, André Greipel auch nochmal irgendwie so top, also vor Sagan noch top 6 oder so, also hat es wirklich mit der Brechstange da versucht, hat leider nicht gereicht.
Ja, ich denke mal, Caleb Ewan erster, zweiter Grunewegen, dann war das glaube ich Bonifacio auf der 3. Dann müsste es Boas van Hagen gewesen sein und Platz 5, boah, konnte ich jetzt gar nicht.
Das war links, rechts, ganz rechts, der, wie heißt er?
Richese war da mit drin.
Ja,
ja, also genau. Viviani, der hat gar nicht eingreift
in den Sprint. Genau.
Der argentinische Meister.
Ja. Ja, schön. Also, haben wir das Ende der Tour jetzt auch noch mit uns. Ich würde sagen, Zeit dann das Ganze dicht zu machen und abzuschließen, oder?
Ja, ja? Würde ich sagen.
Also
vielleicht warten wir noch ganz kurz, bis wir die Top 10 haben.
Ach so, ja, das stimmt. Aber da sieht man auch schön in der Grafik nochmal die Auflösung, ne, dass Grunewegen, im Prinzip sind sie beide fast wie so Y, einer linksrum, einer rechtsrum durch die drei an den Fahrern vorbei. Und obwohl es meiner Meinung nach der minimal längere Weg war, hat Ewan da einfach ein bisschen mehr an Geschwindigkeit gehabt. Was dann ausgereicht hat, hinten raus das Ding abzuschießen. Also, schöne Sache.
Ja, also, wenn ich jetzt hier bei Pro Cycling Stats gucke, die Top 10, Caleb Ewan vor Dylan Groenewegen, Bonifacio dritter, vierter Richese, fünfter Boas van Hagen, sechster Greipel, siebter Trentin, achter Jasper Stuyven, neunter Nikias Arndt,
den habe ich ja gar nicht gesehen.
Ja. Das war der Sunweb-Fahrer, der damit gesprintet hat.
Ah, okay. Ja, aber habe ich jetzt gar nicht so, also ich hatte mich links und rechts konzentriert.
Da wurde da so ein bisschen von Greipel noch in die Balustrade gefahren.
Ja, der hinter Ewan war da auf der Seite, ne? Ja. Aber Nikias Arndt, ja, also hätte man jetzt auch nicht mehr, also hätte ich jetzt aber auch nicht mehr einen Schirm gehabt, um die Etappe heute zu gewinnen.
Ja, aus dem Chat kommt gerade noch tausend Dank an euch für diese Tourbetrachtung. War wie immer ein Vergnügen, euch zu hören. Also können wir nur zurückgeben.
Ja.
Vielen Dank fürs
Zuhören. Genau, danke fürs Zuhören. An dieser Stelle obligat fast schon Der Dank an euch, ne, dass ihr uns das möglich macht, indem ihr so Rückmeldungen gebt und zugegebenermaßen auch die ein oder andere Spende oder vor allen Dingen dieses das Auphonic-Zeit, die wir geschenkt bekommen haben während der Tour. Das ist immer sehr, sehr schön. Also ich glaube, wir haben die Tour einmal komplett an Produktionszeit da rausgehabt. Vielen, vielen Dank dafür. An dieser Stelle danke ich auch immer unseren Familien sozusagen, unseren Freunden, die uns die Zeit dafür geben, dass wir das machen können, weil, ich weiß nicht, 7 Sendungen waren es jetzt mit jeweils, ich schätze mal so grob 1,5 Stunden. Das heute war natürlich ein besonderer nochmal Marathon, aber ne, sagen wir mal diese 10, 15 Stunden, die wir da investieren können, das ist halt Familienzeit, die wir abzweigen oder Zeit mit Freunden und das muss man ja auch, müssen die auch mitmachen, das muss man auch mal sagen, deswegen danke an dieser Stelle. Ja, und wie gesagt, danke an alle Spender über PayPal, über eine Überweisung, Dauerauftrag oder über unseren Amazon-Link etwas bestellt haben, wo wir dann was bekommen. Oder, wie gesagt, auch gerne die Auphonic-Spenden, Zeitspenden. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich fand diesmal auch, der Rhythmus war am Anfang, hat es ein bisschen geholpert, aber später sind wir in einen guten Rhythmus gekommen. Im Prinzip wie ein guter Grand Tour-Fahrer, der am Ende der Tour so hochform aufläuft. Würde ich sagen.
Genau. Ja, und wir hören uns dann sicherlich in 1-2 Wochen, denke ich mal, ja, nach den nächsten Rennen, beziehungsweise spätestens vor der Vuelta wieder.
Ja, genau. Also vor der Vuelta auf jeden Fall nochmal eins. Und dann das nächste große wird dann die Vuelta-Betrachtung. Denn wie jedes Jahr nach der Tour ist vor der Vuelta. Und jetzt werde ich, glaube ich, mal die Katze rauslassen, weil die sitzt hier im gleichen Raum wie ich gerade und macht schon mächtig Terror, dass sie raus will. Sonst, huiuiui, sonst habe ich großen Ärger. Alles klar. Dankeschön und einen schönen Abend noch. Tschüss.
Danke, tschüss.